Treten vor.
Ja, also ich möchte euch wieder herzlich begrüßen. Es ist jetzt heute anschließend der Vortrag zu den dreien, die wir schon hatten, unter dem Thema der Mensch als Glyphe der Weltentwicklung. Und ich sagte ja anfangs, wir möchten uns hinentwickeln, dass wir dann letztlich einen Blick auf eine Horoskopzeichnung machen können, also auf einen Grundradix, eine Radixzeichnung. Und das möchte ich dann am Schluss des heutigen Vortrags eben machen und vorher noch einige Vorübungen auch auf die Horoskopbetrachtung gemeinsam mit euch machen. Und zwar möchte ich an das anschließen, wo wir eigentlich begonnen haben und noch nicht fertig sind, an die Planeten. Zeichen. Die Planetenzeichen sind sehr einfach und sehr kompliziert. Und es gibt nur drei Zeichen, drei Grundzeichen, aus denen sich die ganze Welt ableitet. Und das erste ist, haben wir den Kreis. Ich werde gleich alle drei aufzeichnen. Haben Sie schon mal gehört? Eine Vertikale. Und hier eine Horizontale. Na, war schon. Und eine Horizontale, die schaffen wir schon. Gut. Also der Kreis, der dann überall drinnen ist, in der Abwandlung, das ist das Leierkreis, ist also die Welt des Möglichen, die potenzielle Welt, dort wo die Grenze ist zwischen geoffenbarten und nicht geoffenbarten, das wäre also das, was man auch als Einsoff bezeichnet, gibt es auch im indischen Namen des Parabrahman, im Griechischen auch, das Apeiron, also das findet man öfters auch in der Literatur. Da ist nichts geoffenbart, alles drinnen. Die Grenze vom Sein und Nichtsein. Dann haben wir die Vertikale, und das Vertikale ist immer mal das Bewusstseinsmoment, denn wenn man es vom Tagesablauf her sieht, wenn wir aufrecht stehen und dann sind wir bewusst, wenn wir uns hinlegen ins Bett, dann schlafen normalerweise ein und sind bewusstlos. Diese Vertikale nimmt den Ausgangspunkt von hier und ist also dann bis hier. Es strömt also Geistiges von oben und auch Geistiges kann von unten strömen. Das ist das männliche Prinzip, das ausstrahlende, aktiv erzeugende Willensprinzip. Da wird was geschaffen. Also Willenskraft und eine ausstrahlende Kraft. Darum ist es ein aktives Zeichen, darum ist es männlich. Das ist einmal das Grundlegende. Das Vertikale geht parallel zur Erdoberfläche, ist also ein Zeichen für das Weibliche, für das Gewordene, für das Stoffliche. Das ist eine Disposition, wo man etwas erwartet. Denn das Männliche ist bedeutungslos, es schafft ja nichts, wenn es nicht auf eine Substanz kommt, wo es erzeugend ist. Es muss ja eine Substanz in einer Erwartungshaltung sein und gleichzeitig was machen können daraus. Und das ist nur das Weibliche. Das Männliche kann nichts erzeugen. Es gibt die geistigen Kräfte. Das Kreative ist das Männliche, aber das Weibliche ist das Schaffende. Es wird zuerst aus dem weiblichen Element etwas, das wäre auch das Unbewusste, und liegt also horizontal. Es ist also vergleichsweise eben, wenn wir in der Nacht unbewusst sind. Wenn man die beiden Kräfte jetzt, wenn man also die Horizontale durch die Vertikale durchschiebt, dann entsteht also das Kreuz, das heißt, die durchwirken sich und werden schöpferisch in dem Augenblick. Und wenn wir das jetzt nehmen und da reinlegen, das haben wir letztens schon gesehen, haben wir eigentlich den Tierkreis. Wir haben also den Tierkreis mit der Horizontalen da, also mit der Horizontlinie, und wir haben die Vertikale, den Meridian. Das ist das ganze Horoskop. Kann man mit denen dann schon beginnen. Das wäre also der Frühlingspunkt der Sonne, die steigt dann da auf, ist der höchste Punkt der Zenit, geht dann runter. Also wenn sie im so spät nach dem Tag untergeht, der tiefste Punkt, das ist der Aszendent, wo der Mensch sich anbindet an die Welt, wann er hierher kommt. Da oben ist die größte Ausstrahlung, das ist also die Himmelsmitte, der Medium Zöne, und dann Partnerschaftshaus hier. Hier ist Aszendent mit einer Neigung nach außen zu gehen, sich zu verbinden mit der Umwelt, aber so, dass man selber eingreift, sich selber darstellt, mit der ganzen Physis und der ganzen Physiognomie. Und da drüben ist Partnerschaft, da heißt es verbinden, mit Partnern. Also in erster Linie ist es das Haus der Ehe, aber auch im weiteren Sinne Partnerschaften. Und unten ist das Unbewusste am allermeisten hier, wo die Sonne ja am tiefsten ist. Alles, was unter dem liegt, ist Erbschaft oder erbbedingt, vor allem da im unteren Bereich, und alles da oben unterliegt der Freiheit. Das heißt, soweit es hier Planetenpositionen gibt. Wenn jemand eine Planetenposition unten hat, dann ist er nicht frei, dann hat er nur Geschenke. Er hat alles, er hat alle Seitenlinien der ganzen Gene oder wie immer man das nennen will, hat er durchkämmt, den ganzen Reichtum rausgenommen und der kommt ihm jetzt da entgegen. Das ist das mütterliche Prinzip. Also alles, was mit Vererbung zu tun hat, der Reichtum der Vergangenheit, ist alles mütterlich, weiblich. Wo der Mensch frei ist, schafft aus dem Nichts heraus, aus der Sonnenzeit, die uns entgegenkommt, das ist eine gewordene Zeit, das ist die typische ätherische Linie von der Vergangenheit. Wir rechnen immer zurück, was vergangen ist, was schon war, das ist ein Faktum, das ist schon da, und da kommt uns die Zeit oben entgegen. Das ist eine freie Zeit, das ist die Umkehrung der ätherischen Zeit, das Ätherische ist immer von der Natur aus die Zeit, die uns erst entgegenkommt. Darauf beruht ja auch die Hellseherei und so ähnliches. Ja, das sind aber die drei Grundsymbole.
Das nächste. Symbol gibt mir ab der Punkt, wo sie alles zusammenzieht.
Ja. Was denn nicht? Den gibt's, der kommt aber erst, weil jetzt geht's weiter. Also das ist aber die drei Grund. Das nächste, nehmen wir mal gleich das nächste, das kommt nämlich jetzt gerade, der Punkt. Und in dem Augenblick, wo ein Punkt ist, heißt es, dass hier eine Ich-Offenbarung ist oder Selbst-Offenbarung ist. Und das Echo als Selbstbewusstsein und Ich-Bewusstsein kommt einem dann hier entgegen. Das wäre also Sonnenzeichen. In dem Moment wird etwas aktiv. Da ist es noch nicht aktiv, wenn man sich das wegdenkt. Da ist es nur eine Möglichkeit. Aber hier ist es schon eine Wirklichkeit, das ist ein Ich, das strahlt aus. Und strahlt an die Peripherie. Und dort erlebt sie sich, wird reflektiert, es entsteht ein Ich oder ein Selbstbewusstsein. Das wäre also die schaffende Sonne, das solare Prinzip. Das ist also jetzt, die schöpferisch zeugende Kraft, wie man es auch nennen kann. Dann, wenn man jetzt diese Einheit, dieses Allumfassende nimmt und halbiert, dann entsteht also die Hälfte von dem, das wäre also jetzt so, das gehört nicht dazu. Und es zeigt, dass die Welt in die Spaltung gegangen ist, es ist schon eine Spaltung und bedarf jetzt der ständigen Ergänzung. Das Mondsymbol ist aber dieses Symbol, was eigentlich die Hälfte vom Sonnensymbol ist, und die diversen Ergänzungen sind dann die verschiedenen Mondphasen. In dem Augenblick, wo die Schöpfung aktiviert ist, bedarf es immer eines Überführens des solaren Prinzips, dass sie im Ordnungsprinzip des Irdischen abspielt. Also wir haben ein solares Grundprinzip, die Urweisheit auch, und die Urweisheit muss im Irdischen, wo es sich abspielt, in die ganzen Ordnungsgesetze, ergänzt werden. Wir brauchen also hier immer eine Ergänzung. Und das Zeichen heißt, jetzt ist die Schöpfung in die Spaltung gegangen, also ist auch eine Mond- und Sonnenspaltung, wie es am Anfang war, das Männliche und das Weibliche, und alles, was jetzt kommt, heißt, es muss ergänzt werden. Und wie es ergänzt wird, dasselbe jetzt, wie es weitergeht, nämlich bei Merkur, den können wir gleich daher nehmen. Das ist jetzt der erste Planet. Das schaut ja ganz schön aus. Der Merkur ist ein Vermittler des Solaren zum Lunaren. Also wir haben da die Mondschale, das wäre die Mondschale. Und das wäre das Sonnenhafte. Und er vermittelt jetzt das Mondenhafte, was er auffängt, und verbindet es mit dem Solaren. Also der ist eigentlich ein Mittler zwischen dem Kosmos und der irdischen Welt. Steht aber über der irdischen Welt, das Kreuz unten ist. Also er ist nicht in die irdische Welt, also in die Materie ist er nicht, also mit der hat er sich nicht verbunden. Er ist noch im Kosmos draußen und wirkt dort als Vermittler. Er nimmt aus der Merkursphäre auch was auf, bringt es herunter, ist aber kein Teil der göttlichen Sphäre, auch nicht der irdischen. Aber die zwei, Sonnenhafte und das Mondenhafte, das muss er jetzt vermitteln. Und das spiegelt er uns rein. Merkur, das war da drinnen. Ja, durch den mondhaften Mantel wird das Solare erst in allen Stufen für uns wahrnehmbar. Er ist auch ein Filter, weil er muss auch filtern und neutralisieren, damit es in die Sprache unserer Welt überführt werden kann. Also er kann das kosmische nicht einfach nehmen und transponieren in unsere Kategorien des Denkens und des Handelns. Es ist ein Vermittler. Was haben wir als nächstes? Machen wir, haben wir die Venus. Und die Venus ist also noch viel geistiger, weil die hat überhaupt behalten ganz und gar das solare Prinzip und steht überhaupt über der Materie. Sie ist also nicht in die Welt der materiellen Erscheinungen eingetreten. Sie steht also über dem Ganzen und hat deshalb auch die Möglichkeit, das Irdische zu harmonisieren. Der Kosmos oder Kosmos heißt ja immer schön und heißt Harmonie. Und mit diesem Sonnenhaften ist es möglich, das Irdische noch zu harmonisieren. Es ist also ein Prinzip, das nicht ganz nach unten gegangen ist, so das Weibliche überhaupt ist leicht, also im Überirdischen stehen geblieben und ist somit den Materienkräften, den Stoffkräften nicht verfallen. Das ist einmal die Venus. Ja, es hat auch ein anderes typisches, ist also, es hat sich vom Urmännlichen befreit, weil, das sind so einfache Zeichen, aber diese Linie ist ja die männliche Linie, die vertikale, und sie steht über dem Männlichen. Sie hat sich vom Männlichen emanzipiert. Sie hat sich vom Urmännlichen emanzipiert. Da komme ich auf ein anderes Zeichen, wo es gegenteilig ist. Und das nächste ist dann der Mars. Und der Mars, da muss ich jetzt ein bisschen ausführen, der schaut so aus. Das gehört nicht, ja. Ist also unten. Das wäre das Männliche noch immer, das Solare, das ist so unten, und dann geht irregulär in der Seite der Meridian raus. Also der müsste eigentlich so stehen, Meridian, der geht also irregulär aus, das heißt Triebkräfte, eigenwillig, das heißt der eigene Wille, der jetzt davor bricht, was Zerstörerisches, und hat vorher dieses Hütchen drauf. Jetzt muss ich ein bisschen ausführen, Mars, weil das brauchen wir dann noch. Das alte Marszeichen ist nämlich ein anderes Zeichen, und das schaut so aus, dass das ist das alte Maßzeichen, also Kreuz.
Mhm, genau.
Wenn man das jetzt aufstellt, das Kreuz, so schaut es dann so aus. Ja, was ist jetzt passiert? Das ist eine alchemistische Verrichtung, die jetzt kommt. Das ist eine Weltenverrichtung sozusagen, die die früheren gemacht haben. Wie kommen wir zu dem Zeichen? Also, wir müssen mal das weg, ja? Das rechte ist horizontal und das obere ist vertikal. Und das bleibt jetzt über. Mhm. So. Also ein rechter Winkel.
Rechter Winkel, ja.
Wenn man jetzt das nimmt und dreht den rechten Winkel, der Mars schaut dann in Wirklichkeit so aus, er hält dann den rechten Winkel da. Das ist das Marszeichen. Mit dem rechten Winkel da. Mhm. Aber jetzt dreht man den Winkel und es entsteht die zwei Spitzen. Also das sind gar keine Pfeilspitzen, das ist das Quadrat, das reingedreht wird. Also so schaut der Mars aus und wenn man jetzt runterdreht, hat er die zwei Hütchen. Aber in Wirklichkeit muss man da immer 90 Grad bedenken. Mhm. Und was heißt das jetzt? Na, wenn das rechte weg ist, der rechte Teil weg ist, dann heißt es, im Geistigen ist das rechte weg. Das Richtige. Das, was im Geistig die richtig ist. Auf sich selber sich stützen, aber es reiner Geist ist. Nach geistigen Gesetzmäßigkeiten handeln. Also das geistig Rechte ist uns also abhanden kommen. Und auch die Anbindung ans Geistige ist uns weggebrochen, weil sie ist nicht mehr da. Also Mars wirkt das wirklich ganz anders. Und er wirkt das so, dass er prinzipiell alles auflöst, was ihm entgegenkommt, er wirkt zerstörerisch, absondern, es ist ein Aufspalten, Auflöser jetzt ins Irdische. Also er löst alle Erscheinungen auf, alle sozialen Einrichtungen, die Tradition, die Spaltung von Stoff und Geist ist ja schon einmal spaltet, das Männliche und das Weibliche, aber vor allem die Institutionen, alle Regeln, alles was einen Sinn auch behalten hat, löst es frühzeitig auf, zerstört es, also lehnt sich gegen alles auf. Das ist das auflehnende Prinzip. Weil im Irdischen gibt es das auch wie im Geistigen, links und rechts, auch politisch. Was auch nicht mit unserer Partei übereinstimmt, aber es gibt etwas, ein auflehnendes Prinzip aus Prinzip. Also man lehnt sich gegen alles auf und das ist jetzt der Mars. Weil er eben das Rechte nicht mehr hat. Du kannst zwar auflösen, er bringt aber nicht mehr das Rechte rein. Das ist ja das Problem. Auflösen ist ja gut. Die ganze Natur löst sich ja jedes Jahr auf und kommt dann im Frühling raus. Bei Menschen ist es ja auch so, wenn wir ewig leben werden, aber er kann nichts Rechtes mehr reinbringen. Und warum bringt er das geistige Rechte nicht rein? Weil ihm die Anbindung fällt nach oben. Ihm fällt der Meridian. Also er kommt nicht mehr, er hat keine Antenne, dass er das reinnimmt. Denn diese Linie heißt immer Himmel und Erde. Also da wird das Irdische mit dem Geistigen verbunden. Das ist auch der Kanal oder der Tubus zum höheren Ich. Mhm. Denn das höhere Ich reicht mir nur durchs niedere Ich. Das ist der Stocker für das höhere Ich. Wenn das erkraftet wird und vergeistigt wird, dann kann es rein. Und das fehlt aber dem Maß. Er kommt nicht mehr rein. Er bleibt im Irdischen. Er löst auf, aber schafft nichts Konstruktives. Das ist der Maß aber sehr wichtiger Planet. Und zwar für den Menschen ein ganz entscheidender. Denn wenn wir ins Leben kommen, dann ist es eben dieser Aszendent, wo wir anknüpfen. Wir kommen rein vom Osten und beim Aszendent beginnt das Leben. Dort schreit der Mensch, das ist der Geburtsschrei und man sagt, das ist ein im fünften Grad Steinbock geborener, also ein Steinbock geborener zum Beispiel. Aber dass wir überhaupt reinkommen, dass wir uns überhaupt mit dem Stoff verbinden können, da steht der Mars. Ohne Mars könnte man nicht geboren werden. Er verbindet uns mit der Welt. Er fräst sich hinein, dass wir den Stoff, so einfach ist das nicht. Für uns scheint das ganz normal, ist es aber nicht. Und wie sehen wir das, dass dort eben der Witter steht und der wird vom Mars regiert. Ohne der Mars, am Aszendent, könnte man nicht die Welt ergreifen. Wir könnten eine Embryonalentwicklung durchmachen. Die hängt mit dem Mond zusammen, aber der Mars ist der, der uns die Anbindung gibt. Weil es muss jemand so erkraften, dass er in den Stoff reinkommt. Und diese Durchdringungskraft, der schlagt unsere Bresche sozusagen, der hat nur der Mars. Also der Mars steht am Anfang und am Ende, das wäre die Inkarnation, also die Einfleischung, und am Ende fleischen wir uns wieder aus, exkarnieren uns und verlassen die Welt. Und dort steht er wieder, nämlich im Haus des Todes, des Skorpion. Denn im Skorpion ist er, wie nennt er, Prozess, das Stirb und Werde, also ein seelischer Prozess, ein Umwandlungsprozess, und am Ende sterben wir auch physisch, also wir verlassen die Welt, und das ist wieder der Mars, denn der Mars herrscht sowohl den Widder als auch den Skorpion, einmal bei der Inkarnation, einmal bei der Exkarnation, also ganz ein wichtiger Planet, ohne den gäbe es uns also nicht. Wo der Mars auch noch eine Rolle spielt, das ist eine Erdentwicklung überhaupt, bei der ersten Hälfte, das haben wir schon öfters ja auch gehört, die erste Hälfte der Erdentwicklung steht unter dem Mars. Ihm kommt die erste Hälfte dazu, die dynamische Hälfte, die zweite Hälfte ist im Merkur. Und wir sehen es ja auch bei den Wochentagen, dass nur die Erde zwei Planeten hat. Also die anderen Planeten, so Saturn hat nur einen Tag, Saturday, Sunday, dann Montag, dann eben der Dios-Tag, dann der Merkur-Tag und dann der Venus-Tag und dann der Freier-Tag, also der Freitag, der Venustag und dann eben der Samstag bzw. der Vulkan. Da sieht man es noch einmal drinnen, dass eben nur die Erde zwei Planeten hat, die anderen haben nur einen. Den Jupiter haben wir vergessen, den Donnerstag. Jetzt ist es noch etwas komplizierter im Mars, weil es hat, und ich möchte noch einschieben, es hat der Mars auch eine Zukunftsentwicklung. Also auch der Mars entwickelt sich, der hat auch eine Evolution, ein höheres Ich sozusagen. Es gibt einen Hintergrund, der nicht geoffenbart ist, oder nicht in die Welt der Phänomene und Erscheinungen eingedrungen ist, der aber noch da ist. So wie unsere Möglichkeit, dass wir was Höheres rausholen, hat der Mars das auch in einer anderen Dimension. Und wir haben schon gesagt, letztens bei der Venus, da war es auch so ähnlich, dass auch die Venus eine Erhöhung hat, aber in den Fischen. Wie der Al-Kindi gesagt hat, der arabische Denker, die Venus ist also in den Fischen erhöht, solange sie eben dort aufgeht, retrograd durch ein Pentagramm, das sie rückwärts macht, und das sind 693 Jahren, macht sie das Pentagramm rückwärts, dort ist sie erhöht, und das war mit Islam im Zusammenhang, dort war er ganz groß, den ganzen Kalifaten hat er die Schönheit gebracht, und dieser weibliche Religion, oder ein weibliches Element ist eben auch drinnen, leicht luziferisch, aber doch, und das ist dann eben durch das Marsische, Türkische, in eine andere Richtung gelenkt worden, passt historisch ganz genau zusammen, genau nach 693 Jahren ist das, so kann man also nachschauen. Warum mit den Fischen? In den Fischen deshalb, weil die Venus in den Fischen ist eine verschenkende Liebe. Normal bei dem Stier und bei der Waage, da herrscht sie ja auch, die Venus,
ist es noch ein Teilbereich. Also beim Stier ist die physische Trägersubstanz notwendig, damit etwas venushaft, lieblich und auch formvollendet und angenehm erscheinen kann. Bei der Waage ist es vor allem der ästhetische Lebensstil, das Künstlerische, auch die Formvollendung, die Lieblichkeit, die Erotik und eben überhaupt das Harmonische, wenn man spricht und eben dieses Ausgewogene, Abgerundete. Es ist ein künstlerischer Lebensstil auch. Aber mehr in die Form gehen, weil es ja Luftzeichen ist. Aber jetzt in den Fischen wird es viel mehr. Das wird so allgemeine Weltenliebe. Man liebt das All und Alles. Man verbindet sich mit dem Alles, eine Allliebe. Die Venus verströmt sie in alle. Wieso ist das so? Das wollte ich letztens noch sagen und möchte es jetzt noch dazu nehmen. Weil wenn man auf die Fische selber hinblickt, dann zeigen sie recht gut, wieso das eigentlich passiert. Denn die Fische sind leben im Wasser, also Amphibien, und haben etwas nicht, nämlich sie haben kein Brutverhalten. Die Fische haben keine Brutpflege. Während die Säugetiere die Kleinen also pflegen, hegen, bis sie eben fliegen können oder sich bewegen können, sind die Fische so, dass sie das überhaupt nicht kennen. Sie entlassen die kleinen Fische als Fischeier, schwimmen weiter, kümmern sich überhaupt nicht um die Fische. Ist ja sonderbar, nicht? Normalerweise könnten die 5 Fische haben, denen lernen sie das Fischen in den Tiefgewässern oder wie man sie vor anderen Fischen schützt. Aber das haben sie ja nicht, sondern sie schwimmen weiter, interessieren sich überhaupt nicht für ihre Jungen. Und was passiert jetzt, beispielsweise beim Stör oder so, wenn der markant ist, der entlässt also 3 Millionen Fischeier. Dann schwimmt der Stör weg. Und der Stör interessiert sich nicht, was aus seinen Jungen wird. Ganz eigenartig, der lässt die im Stich und es kommen andere Fische und fressen das auf. Das ist ja sehr furchtbar, weil es eben ein reines Qi ist oder ganz intensives Qi ist. Lebenskräfte sind ja drinnen in den Fischeiern. Dann kommen also einige Störe wachsen nach und andere werden gefischt eben von den Störfischern. Das ist der Kaviar eben, der schwarze Kaviar. Und das Verhalten, das drinnen steckt, ist eben, ich gebe mich und verschwende mich für alle. Der eine nimmt es auf, einige sterben, die energetisieren zusätzlich das Wasser, die Toten, also die Fischeier, die nicht überleben. Es ist also für jeden was da. Der Fisch sagt, nehmt es euch, wie es braucht. Selbst dem Menschen, dem schlimmsten Feind, überlässt er den Kaviar. Die meisten werden eben wahrscheinlich Kaviarfischerei zum Opfer fallen oder erfreuen die Menschen halt. Und dieses sich ausgießen, nichts dafür wollen, ist eben Venus in den Fischen. Ich will nichts, ich schenke allen die Liebe. Wer es nimmt, der nimmt es. Wer es nicht nimmt, der nimmt es nicht. Aber ich verschenke mich. Und jetzt ist die Frage, wo ist der Mars? Wir werden das nämlich beim Goethe dann brauchen, darum sage ich es. Der Mars hat auch seine Erhöhung, und zwar im Steinbock. Und jetzt ist ja das Eigenartige, dass der Mars ein sehr virulentes Zeichen ist, ein Triebzeichen, der ist triebgeladen und will den Trieb unbedingt ablassen. Als Forscher zum Beispiel, der Mars hat ja auch mit dem Denken zu tun, ist ein ganz exakter Forscher, der durchdringt durch die Materie, oder als Krieger oder wie auch immer, hat er verschiedene Bedeutungen. Auf alle Fälle ist er triebgeladen, hat starke Ego-Elemente und ist einer der Kollateralschäden, die machen ihm nichts aus. Also wenn der irgendwo einen Krieg führt, dann sterben halt welche, die nicht eigentlich Ziel sind, stört es ihm auch nicht. Also die Schäden nimmt er, weil er will das klären. Da fühlt er sich richtig gut zerstören. Das ist ja auch was Schönes, zerstören. Ist ja auch notwendig. Ne? Und mit dem ist aber jetzt Schluss. Denn der Mars steht im Steinbock. Den stärksten, härtesten Erdzeichen. Also wir haben 3 Erdzeichen, Stier, Jungfrau und Steinbock. Und der wird vom Saturn beherrscht. Und da ist jetzt Schluss. Der Saturn versteht überhaupt keine Abweichung und überhaupt keine Liederlichkeit. Das ist wie ein Obelisk. Stein, und da geht nur das durch, was den Weltengesetzen entspricht. Er ist ja der letzte Planet und muss unsere Planetengesetze handhaben und koordinieren. Also den Raum und der Zeit bis dorthin geht es. Die ganzen sonstigen physikalischen Konstanten und das Weltgedächtnis, also er hat eine hohe Verantwortung. Saturn heißt immer, wenn jemand Saturn geprägt ist, wie wir es beim Goethe sehen, tiefer Ernst und tiefe Verantwortung, da lacht man also nicht. Einfach weil man das frivol findet, wenn jemand lustig ist und das nicht ernst und liederlich ist, zu spät kommt oder was, der hat kein Verständnis, der Saturn. Der sagt nicht, ja, kann auch mehr passieren. Also das gibt's nicht, weil er muss ja auch eben das überwachen und kontrollieren. Und dort steht aber jetzt der Mars. Und diese Marsstellung die zeigt jetzt den Hintergrund vom Mars, den wir aber nicht erwarten würden, nämlich er hat einen ganz anderen Hintergrund, wie wir glauben. Sein höheres Ich ist ganz was anderes, nämlich er dient auch hohen Weltenzielen, er muss sie besänftigen und im Weltenmaßstab dienen. Er muss hohen Zielen dienen und nicht seiner eigenen Entladung der Ego-Kräfte. Also mit dem ist Schluss, sondern kosmische Notwendigkeiten. Und die gibt ihm der Saturn vor. Und da kann er nicht mehr aus, weil der Saturn ist über Mars. Der Saturn ist der höchste und stärkste Planet in unserem System und der Mars muss sich dem fügen. Ist aber sein Wunsch. Also er will zu was anderem kommen. Nicht mehr nur diese Impulsivität, die aber im großen Zusammenhang, im spirituell-ökonomischen Sinn zerstörerisch ist. Er will sie halt befriedigen, aber was mit den anderen ist, interessiert ihn nicht. Und den Prozess macht der Mars jetzt durch. Er wird also zu was anderem, zu was ganz anderem. Und was interessant ist eben, mir ist das eingefallen in dem Zusammenhang, dass Rudolf Steiner ja sagt, dass der letzte Buddha, der Bodhisattva Shakyamuni, immer Aufgabe übernommen hat oder ihm angewiesen wurde, in die Marssphäre auszuwandern und dort die Marswesen zu besänftigen oder zu mildern, zu erziehen eigentlich. Also ganz interessant, was jetzt in der Astrologie bei der Erhöhung gut zusammenpasst. Er muss dort, aber wie macht er das? Also durch Reden oder durch Anleitungen sicher nicht, das wird die Marswesen weniger beeindrucken, sondern er muss ein Vorbild abgeben, muss sich selber hinstellen. Und das, was die Marswesen als Entwicklungsziel haben, muss er vorleben. Also, das heißt, es ist eine Art Kreuzigung oder Opferdienst, wie man das bezeichnen will, durch sein persönliches Vorbild. Und Rudolf Steiner sagt ja auch, er hat noch einen Genossen mit diesem Franz von Assisi, also den wir unter dem Namen kennen, der ist auch dabei. Also im Mars, in der Marssphäre sind die jetzt tätig. Und die müssen also auch genau in der Richtung wirken, dass der Mars im Saturn, dass er reinfindet. Denn so einfach geht es ja nicht auf Knopfdruck, sondern er muss sich so wie wir, muss er sich auch entwickeln und das ist sehr schwierig. Ja, das vielleicht nur zum Mars, der hat eine große Zukunft, da gibt es also noch vieles, was mit Mars auch zusammenhängt. Komme ich später noch einmal drauf. Als nächstes haben wir also den Jupiter, um fertig zu machen. Und den Jupiter, um ihn genau zu zeichnen, der schaut so aus. So schaut er genau aus. Also der Jupiter, da steht das Seelische und die seelischen Funktionen über der Materie. Der wird eben auch durch die Anbindung an das solare Prinzip die seelische durchtrennt und die psychischen Kriterien, die psychischen Gesetze stehen über der Materie. Denn er steht ja über dem Horizontal, über der Horizontallinie und somit ist die Materie unterhalb, aber gleichzeitig ist es eine Befreiung vom Urweiblichen, denn das ist weiblich. Und das Element steht über dem drüber. Beim Mars ist es anders, aber bei der Venus ist es anders. Da steht ja die Venus auf dem Männlichen drauf. Also eine Emanzipation vom Urmännlichen. Und der Jupiter ist eben auch ein sehr positiver Planet, weil er eben ganz oben ist, in die geistige Welt überhaupt Zutritt hat. Eintritt ist das Zeichen auch des Religiösen, der Philosophie, der Spiritualität, der großen Ideale. Es ist also ein Planet, der uns die Kräfte auch sendet, die wir brauchen, um die Erdenschwere zu durchlichten mit geistig. Also die Erdenschwere zieht uns ja nach unten, nicht nur jetzt vom Stoff her, sondern von unseren Gewohnheiten. Wir sind ja so faul beim Fernsehen und ähnliches, wie wir das täten, meine ich. Aber da lässt man sich also, die Stoffeschwere haben wir im Seelischen ja auch, dass man eben nicht ankämpft gegen Liederlichkeiten, sondern dass man sie hingibt. Und das ist eben gemeint, dass dieser Jupiter uns da die Kraft gibt, das zu überwinden. Und umgekehrt, will ich es noch mal ganz kurz sagen, umgekehrt, also ist das Kreuz oben, also da steht das Geistige über der Materie, und da steht jetzt die Materie ganz eindeutig über dem Geistigen beim Saturn, das ist der Kristallisationsprozess. Da steht die Mondphase zunehmend, und da steht sie abnehmend. Aber ist auch falsch gezeichnet jetzt eigentlich, das gehört also anders. Es ist eigentlich umgedreht, es ist nur umgedreht, wenn man so schaukelig zeichnet, dass es auch richtig zeichnet. Ja, nein, es ist eh richtig, nur hängt es dran und da hängt es dran. So. So,
ganz.
Horizontal. So, es hängt aber im horizontalen dran, ja. Also bei Saturn hat die Materie, die Stoffeswelt, das Irdische, ändert sich schon das Übergewicht und drückt das ganze Seelische und Geistige nach unten. Das ist der Kristallisationsprozess, das ist am allermeisten kristallisiert. Das heißt, die Stoff ist kristallisiert, die Gesetze der Stoffeswelt sind also schon über dem Geistigen. Wir kommen dann noch einmal auf das zurück, nur damit wir einmal, das einmal im Groben haben. Und dann gibt es noch die Transaturner, die sind also nicht weise aufgebaut, die sind willkürlich aufgebaut, da hat man also keine Idee mehr gehabt. Zeichen das Zeichen nachher, das wäre der Uranus. Dann haben wir den Neptun. Ja, der Neptun, der hätte noch was Geistiges. Der hat nämlich die zunehmende und die abnehmende Mondphase. Das ist der, der der kosmologische Planet ist, der sich ins All hinauslehnt und dort auch alle Inspirationen aufnehmen kann. Der arbeitet mit der Inspiration schon. Das ist die Inspiration jetzt. Und der Pluto, ja, der hat ein richtiges Zeichen, also das schaut teilweise so aus, teilweise anders. Und da gibt es auch noch ein zweites Zeichen, das ist einfach das H drauf, des Entdeckers, der Herrscher. Das haben die Engel in der Herrscher. Also fantasielos, wenn der Müller hieß, dann würde halt Müller draufstehen.
Ja,
ja, ja. Ja, ich komme auf die Zeichen dann noch einmal zurück und möchte jetzt noch was anderes, eben vom Goethe brauchen wir noch was anderes, nämlich die Aspekte in der Astrologie, das ist ein wichtiges Thema für das Horoskop. Und das haben wir schon.
Ja, da können wir das ja schön.
Ja, was sind Aspekte? Noch einmal ganz kurz. Wenn wir uns vorstellen, da draußen, das ist jetzt nichts, da wäre der ganze Kosmos. Die ganzen Fixsterne und die ganzen Galaxien, das könnte man als riesig aus meinem ganzen Raum. Alles, was man in dieser Farbenprächtigkeit, die Galaxien haben, vor allem Rot und Gelb, es ist ja fantastisch, wie das ausschaut, das muss man wirklich sehen, in einer großen Dimension. Einfach, also man kann sich von gar nicht mehr trennen. Das müssen wir uns alles auf der Decke lassen. Also es steht da nicht drauf. Der kleine Ausschnitt ist eben der Ausschnitt, wo die Sonne ihre Bahn hat und sie schaut nach links und rechts, das ist also die Sonnenbahn, darum heißt es auch so, Zodiakus. Wir haben schon gesagt letztens, das ist also, sind also 12 Qualitäten. Es sind nicht die Sternbilder und nicht ihre Ausdehnung, sondern die göttlichen Wesen, also die von der dritten Hierarchie, vor allem die Cherubim, die also dahinter stehen. Und im Griechischen eben Zoa, darum nennt man diesen ganzen Geist den Zodion. Und Lateinisch Zodiacus und die Wesen Zoa. Das sind die höchsten Wesen von unserer Sphäre, Cherubin und Seraphim und Cherubim. Also Throne, Cherubin und Seraphim. Wenn also nur der Kreis wäre, wäre er überhaupt nichts. Das ist ein reiner Ruhezustand. Der würde also diesem runden Kreis entsprechen, wo etwas nicht geoffenbart ist. Das sind auch Ruhesterne, das ist nichts. So heißt es auch Ruhesterne. Also da gäbe es auch keinen Menschen, also zumindest nicht so wie wir also jetzt mit anderen Qualitäten begabt sind, vor allem mit dem seelischen begabt sind, ätherischen begabt sind, das gäbe es auch nicht. Das wäre also nichts. Das ist ein Ruhezustand, wo alles drinnen ist, aber nichts geoffenbart. Jetzt erzeugen diese Wesen Botschafter. Also der Widder und der Skorpion, die besprechen sich und benennen einen Botschafter, das wäre also der Mars. Das ist dann jetzt der Mittler. Der Mittel, das Geistige, ganz runter dann zu unseren Häusern, die irdischen Tätigkeitsfelder, dann mittelt er. Und die Planeten sind jetzt das Seelische. Das ist das Geistige, ruhend. Und die Planeten, immer wenn sie was bewegen, ist ein Bewegungsvorgang, auch ein Entwicklungsvorgang, ein seelischer Bewegungsvorgang.
Sympathie, Antipathie, das ist immer ein Planet. Bei den Planeten bewegen sich ja. Das Seelische bewegt sich, das ist sehr beweglich. Also können es nur die Planeten sein, die Wandelstellen und nie die Fixstellen. Die Fixstellen, das ist ein Hintergrund, wie bei einem Theater, wenn ich das so sagen kann, ist ein wunderschöner Theaterhintergrund, also ein romantisches Bild. Und dann kommt der Vorhang, wird aufgemacht und ja, dann sitzen die Zuschauer zwei Stunden wieder zugemacht. Nur die Schauspieler fehlen. Und das sind aber die Schauspieler. Und dann nehmen sie jetzt zwei zusammen und schicken einen Mittler rein. Und das ist eben der Mars beim Widder und beim Skorpion, Venus beim Stier und bei der Waage und so weiter. Diese Zeichen, also diese Planeten herrschen immer zwei Zeichen. Und es ist ganz wichtig, ich möchte es gleich sagen, bevor wir zum Glück abgekommen, dass die haben ja auch ein Heim, wo sie zu Hause sind. Also der Mars ist beim Widder und beim Skorpion zu Hause. Da fühlt er sich wohl, da kann er sich entspannen und es schaut so aus, wie es hat dieselbe Atmosphäre, die er selber hat. Das Haus hat er sich selber eingerichtet, beziehungsweise eben der Widder und der Skorpion. Und das entspricht ihm, deshalb heißt es, wenn er dort drin steht, er ist im Domizil, da ist das starke Stellung. Also das sagt ja der Aszendent noch nicht viel, das kommt davon, wo steht der Geburtsbitter. Steht er sehr stark, dann ist das ein ganz starker Aszendent. Skorpion-Aszendent ist stark, kann aber ganz schwach sein, wenn der Geburtsgebieter zum Beispiel im Leib steht. Da wird der Skorpion verschwinden, da kennt man den Skorpion gar nicht mehr. Er wird ganz Schütze, weil er muss dann das zweite Zeichen anschneiden, das geht in den Schützen, da hat man Schützen und fragt sich, wo ist da der Skorpion, den gibt es nicht mehr.
Sie sind jetzt Skorpion und Widder am Steinbruch?
Da ist der Widder und da ist der Skorpion. Also das hängt immer dann davon, weil meistens der Aszendent ins nächste Zeichen reinschneidet. Darum ist die Frage, steht der gut, der Geburtsherrscher? Steht der schwach? Eben in einem schlechten Zeichen? Dann ist er trotzdem, wirkt sich das dort auf, aus, wo er eigentlich herrscht. Also wenn der Mars den Widder herrscht, er steht aber da im Krebs, dann wirkt sich das auf den Aszendent, also auf diese Fähigkeit nach außen zu gehen, sich darzustellen, aus. Er wird also ganz schwach sein. Also es wird das nächste Zeichen über die einspringen, wie es in dem Fall der Stier. Der ist allerdings gar nicht geeignet dafür, weil der also das andere Qualitäten hat. Also es gibt eine Stelle, wo er sich wohlfühlt, der Planet, und wo er sich nicht wohlfühlt. Wohlfühlt tut er sich im Domizil und schlecht ist im Gegenteil. Also beim Widder in der Waage, wenn der Mars steht, ist natürlich das Gegenzeichen. Vom Widder ist die Waage, da herrscht die Venus und der Mars in der Venus ist natürlich nichts. Rudolf Steiner hat den Mars im Stier gehabt auf 5 Grad, das heißt die Vernichtung. Also sein Mars war vernichtet und so war auch sein Leben. Das war vernichtet, was den Mars betrifft, also keine Marsqualitäten gehabt. Kommen wir auf das dann noch einmal zurück, im Unterschied zu Goethe, nicht? Der war, also hat die Erhöhung gehabt, war es in Steinbock, also ganz souverän. Aber Rudolf Steiner hat ja kein eigenes Horoskop gehabt, das war das von einer anthroposophischen Bewegung, und da hat es so ausgeschaut bei denen, also war nicht sein so
ja, 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 ja.
Also stand er in der Vernichtung, beim Stier steht der Mars in der Vernichtung, weil es ist ein Venuszeichen und es ist ein festes Zeichen, und das heißt, da will der Mars anschieben, und es geht die Materie nicht mit, so wie wir Rudolf Steiner die materialistische Welt anschauen, und der hat es ja gehabt, aber es ist niemand mitgegangen, wie bei einem Auto, das ist also, die Reifen drehen sich durch, es kommen die Luftwolken, also das Weiße, und der Beton bleibt, der geht ja nicht mit. Und so war es auch bei Rudolf Steiner, also da war in der Vernichtung, er musste ihn dort hinstellen, weil es war sein Leben, war so, bei Goethe war es eben anders. Also dass wir haben eine gute Stellung von den Herrschern, also Domizil, der schlechte Ex, im Exil oder in der Vernichtung so schlechter. Das ist ein wichtiges Element, dass man weiß, wo soll er stehen. Am besten im eigenen Zeichen. Da steht er dann ganz stark. Was sind Aspekte? Aspekte sind also Verhältnisse, die Planeten jetzt eingehen. Wenn wir mehrere Planeten haben, sind die freundlich zueinander, unfreundlich, neutral oder ganz unversöhnlich. Gibt es ja auch. Wie bei den Menschen. Zwei treffen sie, dann mehrere treffen sie, eine Menschengruppe. Und dann entstehen das Verhältnis. Manche verstehen sie besser und andere weniger, sind dissonanter. Und manche ist ganz unvereinbar, danke. Und so ist es auch bei den Planeten. Also es gibt ja Aspekte. Aspekte sind von der Erde aus gesehen Winkelbeziehungen, die Planeten einnehmen auf der Ekliptik. Also von der Ekliptik, weg betrachtet sind es immer Winkelbeziehungen zwischen zwei Planeten oder zwischen Schnittpunkten auf der Ekliptik. Schnittpunkte sind nur die Monden und andere gibt es ja nicht. Jetzt ist die Frage, woher kommt überhaupt die Dualität bei den Aspekten? Man sagt, ein guter, ein schlechter Aspekt, woher kommt es? Das ist das, da gebe ich das nicht näher untersucht, aber es kommt von der Weltenmusik, also von der ganzen Welten, von der Weltenharmonie.
Das liegt dir nämlich in Wirklichkeit zugrunde. Also was auch im Periodensystem, glaube ich, irgendwie drin ist, die gewisse Ordnung. Und das Ordnungsprinzip ist auch bei den Aspekten. Das liegt ihnen nämlich zum Grunde, warum man dann sagt, das ist ein guter und ein schlechter. Und also diese Weltenharmonie, diese Weltenmusik, wie Goethe sie auch nennt, mit der haben sich schon verschiedene beschäftigt in chaldäischer Zeit und vor allem dann später eben auch der Pythagoras, der eben auch Eingeweihter war in die ägyptischen Mysterien. Und der hat sich auch die Frage mit diesen Schülern gestellt, wie die Welt eigentlich schwingt. Was heißt harmonisch und disharmonisch? Und da ist dieser Pythagoras hat zwei große Lehrthemen gehabt. Das eine ist Karma und Reinkarnation, das war sein Hauptthema. Und das zweite ist die heilige Wissenschaft. Und die heilige Wissenschaft ist ja Terminus Technicus, heißt die Wissenschaft von den Zahlen. Das ist nicht irgendwas Heiliges, sondern die Zahlenwissenschaft. Und der Pythagoras, also wir haben natürlich nichts gehört von diesen zwei Sachen in der Schule, wäre ja zu interessant gewesen, aber der Pythagoras hat nun das an einer Seite, also an der Musik so nachgestellt, also Seite genommen und hat die, also zum Klingen gebracht. Und da ist es eben so, dass die Saite schwingt, aber wenn man es in der Mitte draufdrückt, also wenn man sie teilt, dann entsteht eben eine Oktav und so geht das dann weiter. Man kann einen Zweidrittelteiler machen, also das wäre dann ein Quint, man kann einen Dreiviertelteiler machen, das ist ein Quart, ein Vierfünftelteil, das ist ein großer Terz, ein Sechsfünftel ist ein kleiner Terz. Also es schwingen alle Töne mit. Wenn man das so macht, das möchte ich vielleicht noch vorlesen, weil da habe ich von jemand ganz anderem was. Das ist der Sufi-Musiker. Bei den Sufis spielt das nämlich eine große Rolle beim Islam überhaupt. Der Celaleddin im Rumi ist ein bekannter Musiker. Aber ich habe ein Zitat von jemandem, das genauso interessant ist. Der heißt Hazrat Inayat Khan. Ist ein Sufi-Musiker und er schreibt, wer das Geheimnis des Tones kennt, kennt das Mysterium des Weltalls. Spricht der Sufi über den Propheten Muhammad. Wenn eine Saite schwingt, geschieht etwas ganz und gar Wunderbares. Nicht nur die ganze Saite, also ihr Grundton schwingt mit, auch die halbe Saite schwingt mit, also die nächsthöhere Oktave, und wie führt er dann auf? Dann sagt er, die ganze Tonleiter erklingt nur eben als Obertonreihe. Jeder Ton enthält alle Töne. Und wenn wir jetzt gleich zu den Aspekten übergehen, wie kommt man dazu? Nun, das Modell mit der Linie kann man nicht verwenden, weil es ja linear ist und wir haben den Kreis und wenn man den Kreis anschlägt oder zum Klingen bringt, da gibt es also, es läuft im Kreis zurück, das geht nicht. Da gibt es aber auch Vorstellungen, die man sich machen kann. Und zwar, wenn man sich vorstellt, dass man in einer Kugel drinnen sitzt, also in einer Hohlkugel, die innen spiegelt. Und wenn man jetzt in einer Hohlkugel drinnen sitzt und es ist irgendeine ein Abstand, zum Beispiel 60 Grad Abstand oder 120 Grad Abstand, dann spiegelt sie sich in der ganzen Kugel immer wieder. Also da gibt es ja keine Grenzen. Also 60 Grad spiegeln sie 6-mal und ich habe ein Sechseck. 120 Grad spiegeln sie 3-mal und ich habe ein gleichzeitiges Dreieck. 72 Grad würden sie auch spiegeln. 5-mal ist ein Pentagramm zum Beispiel. Aber das wird sie gar nicht mehr so regulär spiegeln. Am regulärsten spiegeln sie die regulären Körper und was wir brauchen auch für die Aspekte, dass wir überhaupt das System verstehen, ist eine Grundlage vom Kreis, welche Zahl entspricht dem Kreis und das ist eben die Zahl 12, weil 360 durch die Zahl 12 geteilt gibt 30 Grad, wir haben ja 12 Zechen und somit passt das ganz genau. Und auf die Zahl 12 kommen wir wieder, weil eben der Radius 6-mal auf die Kreissehne drauf geht, mal 2 hat man schon 12. Und diese 12 ergeben dann runtergebrochen, also 360 dividiert durch 12, 30 Grad. Und jetzt haben wir den ersten Aspekt, 30 Grad zwischen zwei Planeten. Da wird nicht viel sein, weil sie stehen in einem kleinen Verhältnis, nicht weit weg, aber sie bicken auch nicht aufeinander, also ist nicht viel da mit einem Wort. Aber nichts Negatives, weil es die kleinste Einheit, 30 Grad. Wenn man jetzt das multipliziert, mal 2 sind 60, mal 3 sind 90, mal 4 sind 120 Grad. Bleiben wir bei 104, bei 120, dann schaut es jetzt folgendermaßen aus. Das werden wir jetzt gleich einzeichnen, dann sieht man es auch schon besser. eben der Kreidezeichnung. Das geht ja noch.
Jetzt. Am Papier ist das. Es gibt eine Kugelscheibe auch.
Also jetzt, um das nachzuvollziehen, wir haben den Winter, der beginnt bei 0 Grad, geht bis zu 30 Grad. Jetzt haben wir 120 Grad. Also wir haben eine Linie zwischen zwei Planeten, die 120 Grad besteigen. Also gehen wir vom Winter aus, also das wären 30, 60, 90, 120. Wir kommen also daher, 0 Grad Winter, 0 Grad Löwe. Also können wir gleich eine Linie eigentlich machen, dann sehen wir es auch schon. Das ist jetzt die beste und harmonischste Möglichkeit, im Kreis irgendwas einzuzeichnen, weil jetzt verbinden sich zwei Feuerzeichen. Und diese Verbindung ist ausgesprochen harmonisch und reich an einem Distanzverhältnis, weil Aspekt ist immer eine Distanz, ein Verhältnis zwischen zwei. Und das Verhältnis könnte nicht besser sein. Warum? Es geht Feuer zu Feuer, aber was ist eigentlich gemeint? Es ist die ätherische Schwingung der Wärme gemeint. Dem liegt der Wärmeäther zugrunde. Es verbinden sich so zwei Qualitäten innerhalb des Wärmeäthers. Denn, da sieht man es da besser, das ist ein Feuerzeichen der Witter. Und da, man sieht ja auch die anderen Feuerzeichen, die herrschen nämlich immer mit Mars. Ich habe übrigens so ein Blatt, das kann jeden eins gehen haben. Mars herrscht mit, dann herrscht mit die Sonne beim Löwen und es herrscht mit der Jupiter beim Schützen. Wir haben drei Feuerzeichen. Jetzt schauen wir das nächste, wo steht das nächste? Das ist der Schütze. Und jetzt verbinden wir das beim Schützen. Dann haben wir da ein Trigon, ein zweites. Wieder Feuerzeichen, wieder Wärmeäther. Das ist das Entscheidende nämlich. Und das dritte, das ergibt sich jetzt automatisch, weil wir das Trigon schließen, also beim Winter. Und was haben wir jetzt? Wir haben da ein gleichseitiges Dreieck, also das göttliche Dreieck mit 60 Grad, also Winkel. Winkel, 360 Grad Winkel, ja, man kann sich das ja vorstellen. Und somit der göttliche Dreieck, was man auch in der Kirche hat, das Dreieck, das einmal da voll oft ist. Aber was Besseres gibt es nicht, weil die ätherische Grundschwingung gleich ist. Was Besseres kommt nicht mehr in einem Horoskop. Aber es hat noch andere Qualitäten. Es verbindet auch immer männliche Zeichen nur mit männlichen oder weiblichen nur mit weiblichen. Und das haben wir ja schon letztens gesagt, die Welt ist polar aufgebaut und beruht entweder auf einer magnetischen Schwingung, auf einer magnetischen Fluidung oder auf einer elektrischen Fluidung, so zusammenziehen oder ausdehnen. Und alle männlichen Zeichen sind positiv geladen, also aussendende Zeichen, alle weiblichen sind im Aufnehmende, also mit passive Zeichen, also aktive und passive Zeichen. Und was immer mal jetzt verbindet, zum Beispiel Erdzeichen, Stier ist passiv, also ist es so weibliches Zeichen, und die anderen Zeichen sind ebenfalls weibliche Zeichen, oder da hätten wir das männliche Zeichen, wir sehen, also Feuer ist männlich, ist Plus, und alle anderen Zeichen beim Löwen sehen wir es ebenfalls Plus, männlich. Und da rühren beim Schütze auch wieder feuermännlich. Das macht aber große Rolle, deshalb findet sich das Optimale. Also Trigon ist natürlich das Beste in einem Horoskop, das ist ein Energiefluss, besser geht es nicht. Das heißt aber, da müssen Planeten stehen. Also da muss ein Planet stehen, da, sonst kann man das Trigon nicht machen. Das ist jetzt ohne Planeten. Aber wenn man Horoskop Planeten hat, dann muss man schon, kann man die verbinden. Es muss aber nicht exakt immer sein auf einen Grad. Es kann auch nicht das 3 bis 5 Grad sein. Abstand. Aber das muss man schauen, wo er ist. Das kann auch 10 Grad unter Umständen sein. Normalerweise soll man nicht mehr wie 3 nehmen. Orbs. Also gesagt, Orbs ist so, Orb ist so. Ja, das ist ein Trigon ist natürlich ganz gut. Wenn man jetzt das Trigon teilt, dann hat man immer 60 Grad. Das ist die Hälfte von 120 Grad. Das ist jetzt ein Sextil. Wird also auch gut sein. Das ging schon gut. Und so ist es auch. Schauen wir wieder her. Wir haben im Winter. Bleiben wir beim Winter und das sind 60 Grad, die Hälfte von 120. Jetzt gehen wir 60 Grad weiter. Einmal bis da sind 30. Zweimal sind bei 0 sind 60, da kommen wir auf 0 Grad, also 0 Grad Winter, 0 Grad Stier, 0 Grad Zwilling, um das genau zu sagen. Da kommen wir zum Zwilling. Oder wir gehen auf die andere Seite rauf, dann kommen wir zum Wassermann.
Kommen wir nachher.
Warum ist das gut? Eben, weil es ist nicht dieselbe Schwingung jetzt, sondern die korrespondierende Schwingung. Luft und Feuer ist elektrisch.
Wenn man das jetzt so einfach sagt, aber ausstrahlend sich ausdehnen, beruht auf einem Wärmeprinzip, das da wirken kann. Die Luft kann man erwärmen, dann wird es größer.
Und gehen Sie aus. Und dasselbe ist da herum beim Wasser. Das ist ja auch ein Luftzeichen. Also könnte man da jetzt zu beiden, nach beiden Richtungen, könnte man da jetzt ein Trigon einzeichnen. So wieder zeichnen, dann 0 Grad. Und das heißt 0 Grad und das ginge, na, machen wir es
auch. Eins weiter,
so Grad. Also nach beiden Seiten kann man da jetzt ein Sextil einzeichnen. Das ist also das mildere, das kleinere Glück. Also das wäre das kleinere Glück, wenn das das große Glück ist. Also dazwischen haben wir jetzt noch 120 Grad haben wir und 60. Also wir beginnen mit 30, das war also wenig. Verhältnisreichtum war da gering, dann haben wir 60, das ist ein milder, angenehmer Aspekt. Dann haben wir 20, das Beste, was es gibt. Das spielt eine große Rolle dann im Horoskop. Dazwischen haben wir manche Grad, also 90 Grad ist natürlich ein Quadrat. Klingt schon nicht gut, das ist was Eckiges. Also da sind Spannungen da, da gibt es Probleme. Also Quadrat machen wir schon mal ganz einfach. Wir gehen wieder vom Mitte aus. 30, 60, 90 kommen daher, beginnend ein Krebs und umgekehrt beginnend Steinbock. Ja, 0 Grad ist 30, 60, 90, also müssen wir da kommen. Also ein Quadrat.
Machen wir vielleicht eine andere Farbe,
ne? Ja, machen wir eine andere Farbe, genau, rot oder sowas.
Genau,
das ist gut. Ja, das ist gut, die Farbe, das sieht man es besser, ja. Weil das ist jetzt nämlich der erste Spannungsreiche. Da brauchen wir andere Farbe, genau. Also ein Quadrat. Ein Quadrat, was verbindet? Also, es verbindet sich Feuer mit Erde. Das heißt, Feuer und Erde heißt verbrannte Erde. Das passt nicht zusammen. Und da ist Wasser. Also, da unten haben wir den Krebs. Und, also Feuer und Wasser ist dasselbe. Wenn man Feuer hat, es zischt, würde ich gerade sagen, es zischt und es ist aus. Wobei immer das Feuer unterliegt dem Wasser. Das Wasser ist von allen Elementen der stärkste. Es ist der stärkste, weil es hat eine hohe Viskosität und es hat eine Form. Es hat eine Form, eine Strömungsform und es hat eine Substanz. Das Erdhaft ist viel stärker, aber wenn es zerspringt, kann es sich nicht mehr aus sich selbst zusammen. Also eine Vase, die runterfällt, wird nicht mehr eine ganze Vase. Und die anderen, die sind schwach, weil sie ja keine Struktur haben. Das Luftzeichen hat nicht die Struktur. Da ist nichts da, aber ein Wasserzeichen hat in sich eine Form, also die Lemniskaten bewegen das immer. Ein Wasser übersteht also auch ein Granit. Da schleift sie auch was. Also Wasser ist viel zäher. Und wenn man jetzt so ein Quadrat hat, ist es ein Spannungszustand. Es ist nur eines. Wenn man das jetzt spiegelt, also das, wenn man das jetzt sich gespiegelt denkt, dann kommen wir da runter, 30, 60, 90, dann kommen wir herunter auf den Krebs, haben wir ja schon gesagt. Und man kommt da herüber, 30, 60, 90, auf die Waage. Und da könnte man jetzt also auch wieder das ein Quadrat einzeichnen, müssen Sie nicht machen. Könnten wir aber. Wenn wir frei hätten, so noch einzeichnen. Und was jetzt möglich ist, in der Therapie, wenn man das so sagen will, das Quadrat geht ja nicht mehr weg, das ist einmal da. Das Horoskop ändert sich nicht. Es ändert sich zwar täglich durch die Bestrahlung der laufenden Planeten, aber der Grundradix ist einmal da. Man kann jetzt Folgendes machen. Man kann jetzt auch so einen Punkt ausweichen, wo keine Planeten sind, und schaut sich selber an. Das geht. Man kann sagen, wieso habe ich die Probleme? Also immer Probleme, der Chef in der Firma. Warum ist das ein unsympathischer Chef? Ich bin nett, komme immer spät jeden Tag, mache meine Arbeit, nie fertig auf die Nacht. In der Früh ist er fertig. Also ich bin nicht schuldig, ich bin ein netter Mensch. Aber der hat was gegen mich. Also man kann sich selber beobachten von der Position aus. Und das Quadrat ist nicht hoffnungslos. Das ist Bewusstseinserweiterung. Alles Negative ist Bewusstseinserweiterung. Also das führt zum Bewusstsein. Ist ja klar. Also wo man anrennt, kommt man drauf,
das passt nicht zusammen. Die Wand und mein Kopf, das passt nicht zusammen, also man kriegt ein Bewusstsein. Wenn man krank ist, kriegt man Bewusstsein, es tut die Nieren weh. Normalerweise weiß man nicht, dass man Nieren hat. Man sagt zwar, man hat Nieren, aber wir haben sie auch nicht gesehen, die eigenen Nieren. Wenn es regnet, dann hat man es gespürt zumindest. Und das ist bei Quadrat auch der Sinn. Wenn jemand gar keine Quadrate hat und nicht irgendeinen Spannungszustand, dann hat er sehr viele Möglichkeiten, ein großes Werk abzugeben. Wie der Goethe zum Beispiel, wir werden sehen. Aber in dem Leben erwirbt es ja nicht mehr Bewusstsein. Also, weil dann müsste er mehr Widerstände haben. Könnte aber dann nicht so ein großes Werk abgeben. Weil durch Widerstände entsteht nichts Großes, weil man ja mit sich selber immer beschäftigt ist. Kommt das nicht so viel raus. Aber das sind nicht hoffnungslos. Was aber hoffnungslos wäre, und Anführungszeichen, hoffnungslos ist nie was, aber was also unvereinbar ist, ist natürlich, wenn das ein Quadrat wäre, also wenn es eine Opposition wäre, also 90 mal 2 ist 180, das ist eine Opposition. Und bei einer Opposition kann man nicht mehr aus. Das ist unvereinbar, da lässt sich kein Kompromiss finden. Also ein Bankräuber, also kommt in die Bank, hält dem Kassier die Pistole auf die Stirn, wenn man das so sich vorstellt, dann gibt es keinen Kompromiss, denn der Bankbeamte will das Geld nicht raushalten, der andere will es aber haben. Man kann es ja nicht besprechen, man kann nicht sagen, so treffen Sie damit das Geld. Also, der hat einen Hoffmann im Kopf, oder die Sicherheitskräfte in der Bank fühlen den auch. Also Opposition, das geht halt nicht. Und es ist ein unvereinbarer Aspekt, es ist aber ein schlechter Aspekt, da kann man nicht sagen, Lebensarbeit machen oder irgendwie, weil es geht halt nicht. Man muss sich jeder trotzdem mit reinfügen. Aber warum ist, was ist eigentlich die Grundlage der Opposition? Rein geometrisch ist es klar, unvereinbar, es sind also zwei gegenüberliegende Punkte. Es ist immer im Leben Opposition, das braucht man nicht erklären. Aber wie, was ist eigentlich der tiefere Hintergrund? Und der tiefere Hintergrund ist nämlich, Gedanken überlegen, wie man uns das vorstellen kann, wenn jetzt das Ego des einen darüber geht zum anderen, dann müsst reflektieren, weil es ist ja Planet drüber. Wenn man das vorstellt, die Planeten hätten einen Tangentialspiegel, also einen Spiegel angebracht, beide außen, und jetzt geht das Ego rüber, oder unser Seelenstrom rüber. Dann geht er rüber, wird sofort reflektiert und kommt uns entgegen. Was kommt uns dann entgegen? Unser Ich. Oder unser Ego, weil wir schicken ja den Seelenstrom aus und wir kommen uns entgegen. Wird sofort wieder gespiegelt da drüben und geht weiter. Das geht jetzt ganz schnell. Wir leben nur mehr in der Welt des Egos. Was anderes gibt es ja nicht, es kommt eine andere Wahrnehmung mehr zustande. Da geht es rüber, da ist ein Spiegel, da geht es zurück. Und das geht immer schneller. Und für beide Teile. Und was ist das für Zustand? Es ist im anthroposophischen, wäre das ein luziferischer Zustand. Weil man erlebt nur mehr das Ego.
Jeder ist in seinem
Gefühl. Jeder ist in seinem. Und es gibt keine Möglichkeit auszubrechen. Weil 180 Grad, zwei Spiegel. Wenn man sich das jetzt nur noch besser vorstellt, da kommt immer dasselbe zurück. Wer steht wem jetzt im Wege? Wir stehen, unser Ego steht uns im Wege. Und das ist das Geheimnis. Denn wir sehen sie immer in einer objektiven Art, wo wir etwas objektivieren und sagen, da drüben ist der Feind. Also das ist der Schlimme. Wäre der nicht, dann wäre eh alles in Ordnung. Aber um dem geht es gar nicht. Es sind wir, unsere innere Opposition nach außen gestellt. Also durch das Horoskop jetzt nach außen gestellt. Wir haben was Unvereinbares. Wir sind großzügig und geizig zugleich, sagen wir. Und das geht halt nicht. Oder man hat eben Probleme und dann ist das so aufgestellt, dass drüben das Problem sichtbar wird, durch einen Menschen meistens. Also das Leben besteht ja nur aus Menschen eigentlich, sonst hätten wir ja gar keine Beziehungen. Und der Mensch steht dort, den man nicht will, wir sind selber. Also diese innere Unvereinbarkeit erleben wir äußerlich. Und das ist eigentlich der Oppositionsaspekt. Eine völlige Verhärtung in unserem Ich, also eine Manie fast. Wir sehen nur mehr, es kommt ja nichts anderes, es kann ja nichts anderes mehr kommen. Und wann ist das also, nehmen wir an, niemand hätte Opposition, leidet jetzt jeden Tag darunter? Eigentlich jeden Tag nicht, weil jeder Aspekt wirkt nur dann, wenn er wieder ausgelöst wird. Also wenn da jetzt ein Planet steht, so als Beispiel, und dann kommt jetzt die Sonne. Die bewegt sich ja genauso rüber. Die geht ja jeden Tag um einen Grad, mit der Sonne mitgeht der Merkur ganz in Nähe und mit dem Merkur mit die Venus. Das ist ein Paket. Weil sie gleiche Umlaufzeiten haben, es ist ja ähnlich, wenn nicht gleich, aber doch. Jetzt kommt dann die Sonne daher oder ein anderer Planet, dann wird es ausgelöst, sonst wird es nicht ausgelöst.
Aber wenn das ausgelöst wird, das kommen ja nicht die anderen nach. Und es kommt einmal der Mars, es kommt einmal der Jupiter. Da gibt es Planeten wie der Saturn, der kommt auch einmal der. Da steht aber dann Monate. Und Monate, also da ist wirklich
das ist heftig.
Das ist heftig, ja. Und wenn es weitergeht, dieser Planetenschweif, diese Planeten, dann kommt er ja wieder daher. Das ist dasselbe. Also man kommt nicht mehr aus. Jetzt erholt sich der mal zwischenzeitlich, vielleicht einen Monat oder zwei, dann geht es wieder los. Raus kommt man nicht, aber sie sind nicht jeden Tag aktiviert. Aktiviert werden sie durch Transite, wenn die Planeten transitieren. Denn wir haben ein fixes Horoskop, es ist unveränderlich bis zum letzten Tag, aber jeden Tag anders, weil es laufen immer Planeten durch. Und die aktivieren dann. Also zusammengefasst vielleicht noch einmal, wir haben die Grundeinheit von 30 Grad, die ein System hat, ein ganz klares System, also der Aufbau, der sich aus dem Kreis ergibt. Und wir haben zwei angenehme Aspekte, das große Glück, das Trigon, das kleinere, mildere, das Sextil. Wir haben ein Quadrat, nicht hoffnungslos, bewusst und so weiter, aber es gibt immer ein Winkel, irgendwo gibt es was, was man nicht möchte. Und es gibt die Opposition, da schaut es so sehr, da ist kaum ein Spielraum vorhanden. Rein theoretisch, astrologisch ist es so, wenn da ein Sextil wäre, wenn da ein Planet steht, so, dann habe ich da, könnte man ein Sextil sein, dann wäre da ein Trigon. Dann würde diese Achse leicht entspannt durch, bei 180 Grad teilt sich in 120 plus 60. 60 wäre ein Sextil, 180 wäre Opposition, wäre 120 wäre das Trigon. Jetzt wird ganz leicht das Trigon entspannt. Das wäre, aber es hat trotzdem keinen Einfluss, denn es bleibt natürlich Opposition. Es wird nicht anders. Aber da würde diese Achse leicht entspannt nehmen. Also, aber die Opposition bleibt trotzdem.
Ja, aber wenn du das fixes Horoskop bezeichnest,
ist das Grundhoroskop.
Ist das Geburtshoroskop?
Das Geburtshoroskop oder Radix, dann wäre es gar nicht. Wurzelradix, das ist das, was man hat. Das ist die Fotografie, wo wir gesagt haben am Anfang, wie auch Rudolf Steiner sagt, dass also die Gestirnung über der Geburt der Struktur des Gehirns entsprechen. Das hat man mal. Und noch, man kann es schon ändern, da muss man sich aber wieder gebären lassen. Weil sonst geht es natürlich nicht. Ändern tut sich aber täglich, werden es nuanciert. Aber ein Grundhoroskop ist immer ein Grundhoroskop, das ändert sich nicht. Und es gibt ja Astrologen, die viel zeichnen wollen oder viel sonstiges machen, das ändert sich nicht mehr. Es zählt immer das Grundhoroskop. Hat jemand so ein Horoskop, dann ist es halt, wird es gefärbt, eingefärbt, aber es bleibt so. Also es ändert sich nicht. Das ist so wie in der Gemologie, also in der Edelsteinkunde, das ist ein alter Spruch, was man mit der Zehnerlupe nicht sieht, und das ist nur so wie ein Kirschkern, sieht man mit keinem anderen. Also mit keinem Elektronenmikroskop, mit keinem Chelsea-Filter oder mit keinem chemischen, das sieht man nicht. Es gibt nichts Besseres. Nur das, weil im Kleinen sieht man so. Wenn man es jetzt vergrößert, und das ist in der Astrologie auch so, wenn man jetzt herumzeichnet oder herumbastelt und zusätzliche Hilfshoroskope macht, ja, das Horoskop ist aber da, es nutzt nichts, es bleibt. Es wird etwas nuanciert natürlich durch die Planetenumläufe. Aber das hat man. Es ist so wie ein Mensch, der halt einen Charakter hat, da kann er auch arbeiten. Aber wenn er halt sehr feurig ist und er hat sehr viele Feuerqualitäten, das bleibt halt. Er kann es ein bisschen verbessern, dass er nicht, das nicht zu überbordet, das nicht überbordet, aber es ist halt so. Ja, das wären die Aspekte. Jetzt gibt es noch zwei Möglichkeiten. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass ein Planet keinen Aspekt hat. Das gibt es auch. Dann steht er vereinzelt irgendwo ohne Aspekte. Dann ist er einfach vereinzelt. Das ist nichts Negatives, aber auch nichts Positives. Durch die normalen Planeten kriegt er ohne dies. Werden ohne das Aspekte geworfen, er wird auch aktiv. Also wenn jetzt dort steht die Venus und sie steht recht einsam dort, ist es nicht unbedingt schlecht, weil es kommen ja auch immer Aspekte, aber auch nicht gut. Aber dadurch, dass es nicht schlecht ist, ist es schon gut. Wenn man es von der Seite sieht, beginnt man das immer so zu sehen. Und es gibt auch noch was anderes, und das ist ein Zusammenstand von Planeten. Also ein Zusammenstand ist eine Konjunktion. Nur stehen zwei zusammen. Von der Erde aus gesehen, wenn wir rausschauen, sehen wir einen Planeten, und hinter dem Planeten steht ein anderer. Dann sehen wir zwar nicht ganz genau, aber es ist eine Konjunktion.
Planeten können ja nie zusammenstehen, weil ja verschiedene Planetenradien sind, also die Planeten
in einer Linie. Wir,
genau, in einer Linie, weil begegnen können sie sich ja nicht, das Runterfall, dass sie sich im Weg stehen. Im Weg können sie sich also nicht stehen. Wenn aber zwei zusammenkommen, dann ist es so, dass zwei verschiedene Qualitäten fix immer zusammenstehen, das ganze Leben. Und jetzt kommt es darauf an, welche Qualitäten das sind. Das ist nämlich ein sehr erfreulicher Aspekt, wenn Gott die richtigen Planeten zusammenstehen, wie bei den Menschen. Oder es kann natürlich ein großes Problem sein, wenn Gott die falschen zusammenkommen. Also ist aber ein Beispiel für was Positives. Der Mond und drauf ist die Venus. Das wäre jetzt eine äußerste Lieblichkeit, weil das Gefühls- und das Empfindungsleben wird venushaft durchdrängt. Das ist aber Schöneres gibt es nicht. Das sind ganz feine Menschen, die lieblich sind, die sprechen schon so angenehm und die haben so feine Handbewegungen. Das ist einfach ein Genuss. Also die machen auch andere Menschen einen großen Eindruck, aber sie selber haben ja auch so ein Seelenleben. Und was man, wie man reinruft, sagt man, so ist es auch, wie man reinfühlt, oder so kommt es einem auch entgegen. Das ist ja so was ganz, also was ein Traumaspekt, könnte man sagen. Wenn also die Venus zum Beispiel auf der Sonne steht, wäre es auch sehr erfreulich für Frauen. Weil wenn man sagt, eine schöne Frau, da gibt es eine Grundvoraussetzung, ist immer so, es ist nie anders. Es muss die Venus auf der Sonne stehen. Denn die Sonne, die Venus macht jetzt die Sonne harmonisch, noch viel harmonischer und auch leicht erotisch. Also die Frauen, die sind ausgesprochen lieblich und schön. Also schön heißt nicht schön hergerichtet, das ist nicht gemeint, sondern von Natur aus eine Naturschönheit, die also ganz harmonisch und symmetrisch auch ist und einfach, wo man sagt, die ist schön. Das geht aber nur, wenn die Venus draufsteht auf der Sonne. Bei Männern ist es nicht so, unbedingt, weil das ist nichts, was unbedingt jetzt so das Männliche darstellt, sagen wir mal. Nachteil wird es keiner sein, aber es geht ums Weibliche in dem Fall, das wäre gut. Venus, Jupiter wäre natürlich alles in Ordnung, aber wenn wir beim Mond bleiben, immer wieder im Mond. In dem Fall ist er jetzt derjenige, der das Gefühlsleben für uns repräsentiert. Also dieses Schwingen im Wasser, so hin und her, also dieses Mitfühlen eben im anderen, das ist eben auch so eine Lebenskartenbewegung. Man schwingt hin und her und strömt hin und her. Man strömt, man fühlt im anderen mit, also mit den Gefühlen vom anderen. Und auf diesem Mond steht jetzt der Mars. Das wäre jetzt natürlich schlecht, weil wenn wir den Mond nehmen, so herrscht den Krebs, also der Geburtsgebiet des Krebses. Wir haben schon vorher gesagt, das haben diese Zeichen ja einen Herrn, einen Dispositor. Und in dem Fall wäre es also der Krebs, der vom Mond regiert wird. Und wenn wir jetzt den Krebs entschalen, wenn wir ihm diesen Panzer wegnehmen oder bei einer Auster die Schalen wegnehmen und schneiden mit einem Messer rein. Genauso ist es, wenn auf dem Mond der Mars liegt. Seelische Verletzung, aber ganz tiefe. Und von dem kann sich ein Mensch nicht mehr erholen. Also die kann er nicht sagen, ich arbeite, ich mache also irgendwas durch. Das Messer ist ihm immer drauf und das sticht ihm sozusagen in sein Gefühlsleben rein. Das sind schwerste seelische, also ganz schwerste. Also der kann gar nicht mehr gehen, der kann nur mehr so hinsitzen. Und das ist eben, ja, wie ein Messerstich. Das kann man sich irgendwie vorstellen, ins Herz rein. Messerstich ins Herz. Das ist ganz dramatisch. Und wenn man jetzt nimmt auf den Mond und das ist der Saturn drauf, dann wäre es anders, dann wäre es wie ein Müllständer behindert. Da kann man überhaupt nicht mehr fühlen. Man kann nicht mehr weinen, weder aus Freude noch aus Leid. Man kann nicht mehr fühlen, man möchte es aber. Weil man liegt unter dem Müllstein und der Saturn ist ja etwas Beschwerendes, ein Verhinderer. Aber beim Mond passt er überhaupt nicht, er kann sich nicht wehren und das Gefühlsleben, Empfindungsleben existiert überhaupt nicht mehr. Aber der Betreffende leidet, er möchte empfinden, er möchte einmal lachen. Und zwar wirklich normal. Das kann aber nicht. Jetzt kommt innerlich, du möchtest lachen? Oh je, es geht, das hat dir letztens nicht zu. Ist eine Strafe, kann man irgendwie sagen, oder wenn man was nehmen will. Aber also, es hängt von den Qualitäten drauf an. Welche Qualitäten da zusammen sind. Ja, in dem Sinne hätten wir eigentlich die Aspekte durch. Ja. Es ist eines zu bedenken, eben bei der Konjunktion, das ist kein Aspekt. In der Astrologie wird das nicht unterschieden, weil kein Verhältnis ist.
Ja.
Da ist kein Verhältnis mehr da.
Distanz.
Es gibt keine Distanz.
Und da kann ich gar nicht mehr sagen, ich stehe zu dir, gut oder schlecht. Das kann er nicht. Wenn er drauf biegt, der andere sozusagen. Und das ist kein Aspekt mehr. Es ist eigentlich was anderes. Geht auch dem Horoskop an Reichtum verloren, weil kein Aspekt mehr gebildet werden kann. Also wenn irgendwo eine Gemeinschaft ist mit 100 Leuten, da bilden sie nur zwei Parteien zum Beispiel. Ja, da ist kein Reichtum mehr da, weil die machen sich alles aus. Sind da aber fünf verschiedene Menschengruppen, da ist ein Reichtum da. Also schon bei der Zahl 3 ist ein Reichtum da, weil 3, da ist was anderes irgendwie 2, bei 2 ist kein Reichtum. Also eine 2 ist eine Polarität und anders, aus der Polarität kommt man nicht raus. Aber 3 gibt es schon die Möglichkeit, dass sie zwei zusammentun und dann ist schon ein gewisser freier Spielraum und je mehr, desto besser. Und wenn aber 2 ausfallen im Horoskop, verarmt das Horoskop, ist eine gewisse Verarmung. Also keine große Verarmung, aber dem Wesen nach ist es eine Verarmung. Weil die fallen ja flach für Aspektierungen. Ja, wenn Sie den Aspekten in der Frage haben.
Wenn Sie in einer Linie stehen.
Ja, von der Erde aus gesehen ist es so, dass wir sehen einen Planeten, wenn wir rausschauen, der leuchtet und hinter dem steht auch ein Planet. Den sehen wir aber nicht, weil der steht in der anderen Umlauf, in einer anderen. Der steht dahinter sozusagen.
Das ist die Situation dann.
Ja, genau. Weil für uns, wir sehen es ja zweidimensional, wir müssten ja das Zeichnen auch dreidimensional sehen, dann wird man es besser sehen. Da stehen sie eben. Hintereinander, aufeinander können sie ja gar nicht stehen. Aber für uns hat immer nur eine Realität, was wir sehen. Also es gibt keine Realität, außer die wir sehen. Also man kann nicht sagen, eigentlich ist es ganz anders. Es ist so, wie wir es sehen. Es gibt, wenn wir Erdenbürger sind, nur unsere Wahrnehmung. Es gibt keine andere Wahrnehmung. Das sieht man deutlich auch bei den rückläufigen Planeten. Also das ist eine Scheinrückläufigkeit, sagt man. Also wenn Planeten zurücklaufen, das gibt es ja normal nicht, dass Planeten zurücklaufen. Sie wirken aber genau so, wie sie zurücklaufen. Also das kann man nachvollziehen, ich habe das schon oft auch nachvollzogen, dass da Unfälle passieren, dreimal hintereinander zum Beispiel, wenn der zurückgeht, also Mars, Merkur zum Beispiel, macht einen Unfall, geht weiter zurück, dann kommt er wieder, dreimal hintereinander, genau an dem Tag. Also wenn man das dann schaut, und das heißt, dass Planeten wirklich zurücklaufen, das gibt es wirklich. Jetzt kann man sagen, na wirklich ist es nicht, das ist nur das, der durch die Planeten schleifen und so weiter, das ist schon richtig, aber für uns ist das wirklich was uns außen entgegenkommt in der Sinneswelt. Das ist ja das Eigene, das Interessante auch. Ne? Also als Erdenbürger ist das Realität. Wenn wir keine Erdenbürger sind, ist das keine Realität mehr, da gibt es eine ganz andere Realität. Ja, wenn da nur eine Frage zu den Aspekten ist, dann gehen wir weiter. Das ist eh das letzte jetzt vom Götzchenhoroskop. Das sind jetzt die Mondnoten. Und das ist eher, da muss ich auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bitten bei den Mondnoten, weil meine Aufmerksamkeit, weil es ist ein bisschen komplizierter. Eigentlich, wenn der Name Mond vorkommt, ist es ausgesprochen kompliziert. Es gibt nichts Kompliziertes sonst, aber beim Mond schon, weil das ist ein Exzentriker, es ist ein Chamäleon, es ist ein Atmer. Wir leben in außen als unseren wirklichen Genossen. Also im Deutschen heißt er ja der Mond, sonst heißt er überall weiblich. Das ist ja weiblich. Und also wenn man sich vorstellt, man ist draußen, dann kommt der Vollmond so durch die Bäume, das hat schon jeder jetzt irgendwo erlebt. Es ist poetisch, lyrisch, eine Liebesstimmung, warm ist ja auch im Sommer, wenn es so jetzt gerade Sommer wäre. Und er zieht mit uns mit. Hätte man nämlich den Mond nicht, würde ihn niemand mitziehen mit uns. Wir könnten so gar nicht leben. Dann wäre es schwarz, weil die Beleuchtung durch die Fixsterne, die reichen. Es wäre ganz schwarz. Also er ist ein angenehmer Reisebegleiter, heißt er auch im Russischen Sputnik. Mond heißt Sputnik, also ist er ein Reisebegleiter. Aber immer Exote und Mondknoten, da steht das Wort Mond ja drinnen. Also es geht um einen Mond und zwar um das Verhältnis Sonne-Mond. Also was sind Mondknoten?
Sollen wir es umdrehen?
Nein, ich will es einmal so sagen, ich habe aber eh noch was anderes, was wir aufhängen können, dann sieht man es dann noch besser. Auf der Tafel ist das nämlich nicht drauf. Also Mondknoten entstehen dadurch, dass die Erde sich auf der Ekliptik bewegt, also auf der Erdbahn bewegt, ganz normale, mit einem Neigungswinkel, den sie hat, 23,6 Grad, und der Mond dreht sich jetzt um die Erde herum, das wissen wir ja. dass sich der Mond herumdreht. Und wenn er sich herumdreht, dann geht er einmal unter die Erdbahn, sonst kann er sich nicht herumdrehen, aber er geht 40.000 Kilometer bis nach unten in einer verschiedenen Geschwindigkeit, die er ständig ändert. Die ist nicht mathematisch berechenbar. Ist zwar der Umlaufzeit berechenbar, aber nicht was er macht dazwischen. Dann geht er nach oben, kommt er wieder rauf bei der Ekliptik, auch 40.000 Kilometer kann er nach oben gehen. Und wenn er jetzt die Ekliptik, also die Erdbahn, die Ekliptik ist die Erdbahn, da läuft die Erde. Und jetzt geht er einmal drunter und kommt dann wieder rauf. Nun hat aber der Mond einen Neigungswinkel von 5 Grad und dadurch schneiden sich die beiden Bahnen, wenn er raufkommt, schneiden sich die zwei Bahnen, also 5 Grad, müssen wir uns da reindenken. Also der Mond steigt auf und seine ganze Bahn schneidet die Erdbahn und diese Schnittpunkte nennt man Mondknoten. Schnittpunkte, die verbindet man, weil es gibt immer zwei Schnittpunkte, wenn sie überschneidet. Und das ist dann die Mondknotenachse. Ja, das ist die Mondknotenachse. Da gibt es eine nördliche und eine südliche. Die nördliche ist, wenn er vom Süden nach Norden aufsteigt, sagt man nördliche Mondknoten oder der andere ist der südliche. Jetzt treten die Mondknoten aber nie in Erscheinung. Denn wenn die Sonne eben wenn wir einen Vollmond am Himmel haben, dann ist gegenüber die Sonne, also da sehen wir die Sonne wieder nicht. Sehen tut man es nur bei Finsternissen. Da stehen alle drei in einer Flucht und da gibt es dann ein Mondfinsternis oder Sonnenfinsternis. Wir werden es uns gleich anschauen. Das können wir eigentlich nicht umdrehen, ja, genau. Also wenn sich jetzt da entlang der Ekliptik der Mond bewegt, dann muss er raufkommen auf der Ekliptik, denn nur dann entstehen Finsternisse. Bei den Finsternissen, wir müssen uns das anschauen.
Also wenn wir jetzt da zwei also Ellipsen hätten, da ist die Sonne und das ist der Mond, die schneiden sich, einmal ist der Knoten im Norden und einmal ist im Süden. Jetzt ist es aber so, wenn der Mond raufkommt, braucht er 0 Grad ekliptikale Breite. Er muss einmal gleich auf derselben Ebene sehen wie die Erde, auf der Erdbahn. Das sonst körperweise sehen wir ihn nicht. Also jetzt ist einmal auf der Erdbahn angekommen. Wenn er aber jetzt in einer Flucht steht, mit der Erde und mit der Sonne, da gibt es die Möglichkeit, dass es zu Finsternissen kommt. Entweder Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis. Und nur in dem ganz speziellen Fall, der nur zweimal im Jahr ist, kann man den Mondknoten sehen. Nicht den Mondknoten, aber aufgrund der Position der Planeten weiß man, aha, jetzt ist der Mondknoten da. Diese Finsternisse, die haben eine ganz wichtige Bedeutung, weil finster heißt immer, es ist finster, aber in dem Fall ist es geistig finster. Auf das kommen wir gleich. Aber wie entsteht die Finsternis? Das ist jetzt das Wichtige. Und da haben wir was aufgezeichnet. Und vielleicht nur kurz, Vollmond und Neumond, das kennt jeder aber trotzdem. Wenn die Sonne hier steht und sie strahlt da ein, dann wäre das die Erde, das wäre die Mondbahn. Und da ist also Sonne, Erde mit der Mondbahn und das wäre der Mond. Wenn jetzt die Sonne so reinstrahlt, leuchten sie den Mond, das heißt, dass er hier vorne also sehr stark strahlt, aber eben nicht hinten, das heißt, er ist Neumond. Wir sehen ihn nicht von der Erde aus gesehen, denn das Hintere sehen wir ja nicht. Also Neumond wäre da. Wenn die Sonnenstrahlen rübergehen, dann bestrahlen sie den Mond und der Vollmond. Das ist eigentlich eher einfach, nur dass die verschiedenen Mondphasen auch in Erscheinung treten, hängt eben mit dieser 5%igen Neigung zusammen, weil er eben sich neigt und darum entstehen die verschiedenen Mondphasen. Ja, der eine wäre von der Erde aus gesehen eine Konjunktion. Von der Erde aus gestehen beide in Konjunktion, also in einer Richtung, umgekehrt stehen sie da in einer Opposition. Bedeutet die Sonne, das ist ganz wichtig für die Geburt. Ob jemand jetzt der handelnde Mensch ist, der also unterbewusst genial ist oder rein denkerisch was konstruiert, das hängt jetzt von dem ab, nämlich im Horoskop. Goethe hat also Mond-Sonnen-Opposition. Das ist vielleicht nur, dass man dort fühlt, wie die Opposition, wie das zustande kommt. Bei den Finsternissen ist es jetzt so, also der Mond steigt auf, irgendwo kreuzt er die Ekliptik, das ist dann der Mondknoten, weil der Mondknoten heißt ja, dass die Mondbahn die Sonnenbahn schneidet. Also dass die Mondbahn die Erdenbahn schneidet, wenn man auch so die Sonnenbahn schneidet. Also er steht jetzt da beim Mondknoten und die Sonne scheint rein, die Erde wäre da. Das heißt, er wird hinten beleuchtet, aber hinten sehen wir nicht und vorne ist Neumond. Das wäre also eine Sonnenfinsternis. Na, böse. Der Mond geht rüber und vorne ist Neumond, aber dadurch, dass der Mond relativ nahe bei der Erde ist, weil wenn er auf der Ekliptik drauf kommt, ist er bei der Erde auf derselben Ebene. Der ist nicht 40.000 Kilometer drunten, sondern er ist ganz, ganz in der Nähe bei der Erde, schaut der Mond gleich groß aus wie die Sonne. Denn Mond und Sonne sind ja gleich groß für uns, obwohl sie verschieden sind, aber die Sonne ist ja viel weiter weg. Wir sehen sie auch außen, Mond und Sonne ist gleich. In dem Fall jetzt wird der Mond so groß, dass er die Sonne verdeckt. Also wir sehen die Sonne nicht, dass es eine Sonnenfinsternis. Die Sonne strahlt also nicht ein. Also die Sonnenstrahlen werden also werden auffangen, oder sie kommen also nicht rein. Mit einem Wort, hinten wird er zwar beleuchtet, vorne ist Neumond, und es ist ein Sonnenfinsternis, meistens nur sehr kurz, weil das ist nur ganz kurz, dass das entsteht. Also Sonnenfinsternis heißt, der Mond filtert ab die Sonnenstrahlen. Anders ist es jetzt bei einer Mondfinsternis, da ist wieder die Sonne. Wir haben hier die Ekliptik, also wo sich die Erde bewegt, das soll ich nicht vordenken. Das ist die Erde und der Mond nähert sich jetzt zum Beispiel so, ja, auf der Bahn und steht jetzt hinter der Erde. Also Erde, hinter der Erde steht der Mond. Jetzt schickt die Sonne die Strahlen rein, die gehen also drüber über die Erde und wir haben einen Vollmond. Aber, weil er eben im Erdschatten steht in dem Fall, ist eine ganz spezielle Position, sehen wir überhaupt nicht. Es ist ein Vollmond, aber wir sehen ihn nicht, er ist verschluckt. Ja, das ist eigentlich alles. Kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, Zeichen wieder aufschlussreich. Aber was bedeutet das jetzt?
Das ist eine Mondfinsternis.
Mondfinsternis,
ja. Ja, das ist die Mondfinsternis. Weil das wäre der Mond. Und der Mond bewegt sich auf seiner Bahn, das ist die Mondbahn. Und das ist die Ekliptik, also das wäre die Ekliptik, wo die Erde geht. Und das ist die Mondbahn. Und das ist der Mond.
Ja, also.
Du wolltest uns sagen, was das bedeutet? Genau,
das wollte ich jetzt sagen und das, jetzt komme ich dazu. Also, früher gab es das auch schon, Mond und Sonne, der Osiris war das ausstrahlende Prinzip, das aktive Prinzip und die Isis ist die, die was aufnimmt, das ist das Seelische, auch die Weisheit. Und nun ist es so, dass in den früheren Zeiten es schwierig war für die Menschen oder für die eben die Einrichtungen zu leiten hatten, dass sie überhaupt für die Bereiche in der Gesellschaft, für das Zusammenleben, für das Soziale, für das Organisatorische irgendwelche Richtlinien bekamen. Sie waren zwar geistig sehr entwickelt, sie konnten leicht mit geistigen Wesen in Kontakt treten, haben so viele Elementargeister und alles erlebt, aber wie man die Menschen zueinander bringt und ein, das wussten sie nicht. Das haben wir ja schon auch einmal besprochen, das war also damals sehr schwierig. Und es bedurfte also Auskünfte. Und da war es in den eingeweihten Ministerien so, auch bei uns, bei den Externsternen in Paderborn zum Beispiel, ja, das sind ganz alte Externsterne, da konnte man jetzt Fragen stellen. Und das hat man früher so gemacht, dass die Eingeweihten sich auf die Frage sehr konzentriert haben, die Frage hin und her gewälzt haben, verdichtet haben und im Morgen, bei der Morgendämmerung, mit einer Art Herzwillen, also mit ganz gereinigten Kräften, die den Sonnenstrahlen beim Sonnenaufgang übergeben haben. Also die Eingeweihten haben in der Früh, wenn die Sonne aufging, dieser Sonnengöttin oder der Morgenrotgöttin der Aurora das übergeben, also den Sonnenstrahlen haben sie die Frage übergeben bei Neumond. Und 14 Tage später, bei Vollmond, kam die Antwort. Und zwar aus dem Innen heraus. Also die Antwort kam aus dem Innern. Das war eine ganz genau innerlich bewegte Frage und es kam auch eine ganz genaue Antwort, sonst hätte es ja nicht funktioniert. Rudolf Steiner sagt, jetzt ist es so, dass das auch möglich ist, dass jemand im Kosmos fragt, dass die Sonne, Sonnenwesen fragt, aber es ist kein Raumverhältnis mehr, sondern ein Zeitverhältnis. Also Raumverhältnis heißt, es gibt den Vollmond, es gibt den Neumond, es gibt die Sonne, also das ist unter Raumverhältnis zu verstehen, also Verhältnisse im Raum, also von geistigen Wesen, aber eben im Raum. Und beim Zeitverhältnis ist es so, dass man jetzt jederzeit fragen kann, man kann jederzeit also so eine Frage ventilieren und verdichten im Inneren und dann kann man es stellen, zwar so, und wie sagt es jetzt, Rudolf Steiner, möchte es so sagen, dass dass man die Frage dann anbinden kann oder richtig stellt, wenn man ein künstlerisches, sehr tiefes Erlebnis mit der Natur und der Umgebung selber herstellt, also mit der Pflanze, mit Blumen, mit einer Stimmung. Das muss ganz stark verdichtet sein und wenn es ganz stark so eine Übereinstimmung ist, wenn eine künstlerische, ästhetische Stimmung erzeugt ist, dann kann man es dem übergeben und man kriegt Antwort. Sobald also die Frage, die man auch verbindet mit dem Äußeren, sobald der Prozess im Innern wieder auftaucht, aber wann er auftaucht, das wissen wir nicht. Aber früher war das ganz regulär. Wir kommen gleich zurück, das hat eine Bedeutung jetzt dann bei den Finsternissen. Aber ich möchte noch schon, dass ich nichts so vergesse, das haben wir eh, ja. Wie hat man jetzt dieses Ganze empfunden? Und da will ich Ihnen ein paar so Worte vorlesen, wie man das früher empfunden hat. Also die Mondnotachse ist ein Kanal, der sich vom Drachenkopf, den nördlichen nennt man auch Drachenkopf, der sich vom Drachenkopf, also vom nördlichen Mondknoten bis zum Drachenschwanz, das hat man früher so genannt, dem südlichen Mondknoten erstreckt. Am Drachenkopf richten wir den Blick nach vorne und blicken in eine ungewisse Zukunft auf die noch zu bewältigenden Aufgaben unseres Lebens, also den neuen Mondknoten, der der Sonne die Freiheit gibt. Hier lassen wir das Chaos in unser Leben hinein. Chaos meint ein Zustand vor dem Kosmos, also dort, wo nichts hineingewirkt ist, also wo wir völlig frei sind. Am Drachenschwanz scheiden wir das ist der südliche Mondknoten, scheiden wir das Verwertete wieder aus, nachdem wir es in seine Nährstoffe beraubt und es für uns entwertet haben. Wir geben das Chaos dem Universum wieder zurück. Nun, wie haben die Alten das empfunden? Nachdem es früher kein Licht gab, es war also enge Verbindung mit der Natur, hat man also mit der Natur zusammengelebt und innerlich das empfunden, wo man äußerlich angeregt wurde, darüber nachzudenken. Was uns dem Drachenkopf entgegenströmt, ist also reine Zukunft, reines Potenzial, der Urstoff des Lebens, in welchem keine Unterschiede existieren, wie im Chaos als Urzustand der Welt, der Ursuppe des Lebens. Wir beißen förmlich in das Chaos hinein. Am Drachenschwanz geben wir das verbrauchte Material wieder frei, entlegen uns aller Gewohnheiten, also aller festen Vorstellungen und Gewissheiten. Die Frühen haben das auch so formuliert, die Mondknoten sind wie Wurmlöcher, wie Pforten in ein anderes Universum und es kommt ganz darauf an, welches Verhältnis wir zu den Themen Chaos und Zufall entwickeln. Ob wir Angst bei dem Gedanken verspüren, die gewohnte Ordnung könne einfach so wegbrechen oder die Chance erkennen, dass immer wieder ein Neuanfang möglich ist. Also so haben die Alten das empfunden. Ich möchte aber das noch ganz kurz runtergehen und das zu zeigen, ich habe letztens darauf gehen. Ist auch nicht passiert.
Fragen.
Es ist nämlich nur eins, es ist sehr schön da. Das ist natürlich sehr schön.
Vielleicht kommt es mal her, dann sehen wir es da noch deutlicher. Rein, was jetzt einmal astronomisch abspielt. Also, das sind die zwei Ebenen. Das wäre die Ekliptik, da geht also einmal die Sonne bzw. die Erde, und ist da die Sonne eingezeichnet. Die Erde wäre jetzt der Beobachter in der Mitte. Und die Sonne und der Mond, der geht hier, Tilt, Höhe, müsste man 5 Grad hineinschreiben. Also 5 Grad ist diese Differenz. Also der Winkel, das wäre dann, genau. Jetzt schneiden sich die natürlich irgendwo. Node, das heißt Mondnoten, das wäre das südliche Mondnoten, da wäre der nördliche. Also was passiert? Der Mond steigt auf, geht vom Süden nach Norden. Also er schneidet da mal, steigt dann auf. Und jetzt ist Neumond, also der Mond ist Neumond, das wäre die Sonne, wäre das Weiße. Er geht langsam rein, also er ist nicht ganz Neumond, aber er ist schon in diesem Gewirr so langsam. Jetzt haben wir gesagt, es ist der Mondnoten dort, wo er auftaucht. Dort ist er nämlich, auf der drüben Seite. Da ist jetzt der nördliche Mondnoten. Jetzt kommt der Mond, der geht von oben nach unten, ist egal, kommt rein und da berührt er die Ekliptik. Da ist der Mond. Und genau an dem Punkt. Und genau an dem Punkt steht er. Und genau an dem Punkt steht auch dann die Sonne, die wir also da zu sehen. Und da steht in dem für die Erde, also erinnern, es ist eine Flucht. Und das wäre ganz typisch eine Mondenfinsternis, eine Sonnenfinsternis. Sonnenfinsternis, genau. Wäre eine Sonnenfinsternis. Und bei der Sonnenfinsternis haben wir gesagt, es wird die Sonne abgeschnitten. Also es werden die Sonnenkräfte ab. Und das ist jetzt genau der Fall, wo dadurch, dass die Sonnenkräfte abgeschnitten wird, noch was anderes eintritt. Und zwar ist es so, dass sämtliche astralen Kräfte der Menschen, also 7 Milliarden, wenn sie also rausgehen, also die seelischen Verfinsterungen, das Böse, wenn man so will, das Ungute, von der Sonne verbrannt wird. Es wird also alles verbrannt, soweit es kosmisch einen Schaden anrichtet. Und das war eigentlich der Grund bei den Mondnoten, die Angst, die man früher hatte. Wenn das nicht raus kann, dann ist es kontaminiert, vergiftet den ganzen Kosmos, weil es nicht verbrannt wird. Es muss es raus können. Aber was nicht verbrannt wird, sind die Schlechtigkeiten der Menschen. Sondern das steht jetzt unter dem Satz, die Sünden der Welt nehme ich auf mich. Das ist mein, die kosmischen Verschlechterungen. Aber nicht das Individuelle. Also das Individuelle wird nicht verbrannt von der Sonne. Im Falle einer Sonnenfinsternis, wo die Sonne abgeschnitten ist, dann kommen ja keine Sonnenkräfte rein. Und das sehen wir jetzt da deutlich, wie sich das zeigt, dass der Mond, kommt entweder auf unten oder oben, kommt dann zur Ekliptik, ist ja ganz nahe bei der Erde. Die Sonne steht in einer Richtung, also da steht er auf dem Mond und das ist nur zweimal im Jahr. Nur zweimal im Jahr gibt Sonnenfinsternisse, das heißt 6 Monate dauern die. Und jetzt ist das Interessante bei Mondnoten, dass ein Pulk von Menschen denselben Mondnoten hat, nämlich 6 Monate lang. Alle Menschen, die innerhalb dieser Zeit reinkommen, sagen wir 1. Jänner bis Juli oder so irgendwie, haben denselben Mondnoten. Wirkt sich individuell anders aus. Aber es ist derselbe Mondnoten, selbe Mondnotenposition. Warum? Jetzt sehen wir das, weil es nur zweimal im Jahr astronomisch zu Sonnenfinsternis kommen kann. Das kommt dann öfters. Und wenn sich der Mond jetzt zurückdreht, also der Mond kreuzt ja die Erdbahn, aber er kreuzt sie nicht immer an derselben Stelle, sondern er rutscht selber zurück, weil er macht auch eine Präzisionsbewegung. Mit 1,5 Grad im Monat gibt im Jahr 19 Grad. Und wenn man das jetzt rechnet, sind es in 18 Jahren, ist er einmal zurück. Und jetzt haben wir die Zahl 18,6. Das ist die Mondknoten Zahl, das heißt, nach 18,6 Jahren ist der Mond nur wieder in jener Position, wie ein Geburtshoroskop war. Geburtshoroskop ist 0, Mondnoten muss man mitrechnen, der erste kommt mit 18,6. Das spielt sie jetzt in der Biografie über, darum geht es ja. Es spielt sie jetzt was ab, mit dem Rhythmus 18,6. Und den haben wir jetzt, wenn wir bedenken, dass der Mond so langsam zurückgeht auf seiner eigenen Mondbahn, also im Monat 1,5 Grad, das brauchen wir ausrechnen, gibt 19 Grad im Jahr, und dann brauchen wir nur ausrechnen, dann haben wir also die 18,6, 18 Jahre, 6 Monate. Okay. Es ist ein bisschen kompliziert, darum rede ich nach den passenden Worten, dass das einigermaßen verständlich ist. Beim nördlichen Mondknoten, beim aufsteigenden Mondknoten, dort ist jetzt der Mensch frei. Also dort kommt er mit Sonnenkräften zusammen, also mit der Zeit, die in der Zukunft liegt, die auf uns Zukunft, wo wir eigentlich die Aufgabe finden, die für das ganze Leben gedacht war. Aber das kommt erst allmählich. Und ich gebe es jetzt wieder weg. Habt ihr einen Eindruck gekriegt, wie das sein kann? Wie sie das Sonne, Mond und Erde. Die Erde steht eigentlich dazwischen. Aber es geht um die Sonne und um das alte Karma und um das neue, was kein Karma ist. Genau. Ja, was keins hat, weil in der Astrologie heißt die Mondnoten, die karmischen, es hat nur einer Karma, nämlich der Mond, das andere hat ja kein Karma. Aber es ist ein komplizierter Vorgang, weil er viel, viel komplizierter ist. Du Mond, sonst wäre es ganz, aber der Mond ist, der ist nicht berechnet, der ist ganz, bewegt sich auch verschieden, der hat auch drei verschiedene Umlaufzeiten. Die normale Umlaufzeit vom Mond sind 27 Tage und 2 Monate. Das heißt, wenn man einen Stern nimmt, und er läuft weg, ist um die Erde herum und man orientiert sich noch an einer Sternenposition, wären es genau 27 Tage, also 27,2 Tage, genau. Und wenn er aber jetzt der Sonne nachzieht, dann muss er ja eine Spiralbewegung machen, die Sonne bewegt sich auch, geht sie um die Erde herum, aber er muss der Sonne nachlaufen, dann ist er wieder andere Umlaufzeit, sind 29 Tage. Und dieser drakonitische Monat ist noch anders, ist 27,1 Tage. Also es ist verschieden und es ist ein bisschen verwirrender. Also auch der Mond ist eben so, der ist nicht so einfach, weil er eben Chaos schafft. Durch Sonne- und Mondfinsternis werden immer Chaos geschaffen. Und der Mond ist aber nur dann erlebbar oder sichtbar, wenn am Sonnenfinsternis ist. Oder Mondfinsternis. Es kann auch sein, aber es sind zwei Möglichkeiten, Finsternisse. Jetzt können wir gleich zum Mondnoten kommen. Das sollte ein bisschen ein Einstieg sein, dass man ein Gefühl hat, wie kommt es überhaupt zustande? Weil des Weiteren in der Astrologie wird nicht drauf eingenommen. Es gibt jetzt noch vieles und ich habe ein dickes Dossier, aber das möchte ich anders mal machen. Weil das, was wir brauchen, haben wir schon gehört, und das war gemeint mit dem Drachen. Also, so haben die Leute das erlebt, und Drache ist immer Egoität. Also, der Drache ist das Richtige.
Ja, richtig.
Und die haben das so erlebt. Also, das wäre das Zeichen für den aufsteigenden Mond. Also, der aufsteigende Mond und der Absteigende. Und die haben jetzt diesen Drachen so erlebt, dass er da den Kopf noch auf den Kopf hebt. Und nicht den Schwanz. Also das wäre die Sonnenhafte und der Schwanz, na wie der Regenwurm, der sich durch die Erde frisst, mit dem Schwanz, das treibt ihn an. Ja, so und. Aber so haben die Alten das erlebt, haben das innerlich erlebt und hatten die Angst durch die Finsternisse. Weil in Finsternisse wissen wir nicht, was reinkommt. Und das ist eigentlich die Antwort auf das erste der Eingeweihten. Ja, da sieht man auch also Schlangengene im Mund. Ne? Und die Eingeweihten, denn jetzt ist es so, dass bei einer Finsternis überhaupt beim Neumond es so ist, das, was reinkommt, was wir eben nicht geistig durchdringen. Die Sonnenhafte wird ja immer bewusst, das Mondenhafte ist aber unbewusst. Und was man da aufnimmt, das weiß man nicht. Früher war es regulär, weil bei Vollmond ist die Antwort kommen bei der Neumondfrage. Das ist aber jetzt nicht mehr der Fall. Auf das weist Rudolf Steiner auch hin. Wenn er sagt, die schwärmerischen Menschen gehen bei Vollmondschein spazieren, diejenigen Menschen aber, die Teufelsgedanken aufnehmen wollen aus dem Weltall, nicht die guten Gedanken, so ist nicht gemeint, Teufelsgedanken, aber doch nicht die guten Gedanken, die gehen bei Mondfinsternis spazieren. Nun ist es noch ein Thema, das sehr interessant ist, aber ich glaube, ein Eindruck habt ihr, worum es einmal die Voraussetzung geht. Also was ist jetzt der Mondknoten im Leben? Weil das ist ja das Entscheidende, wie spielt er sich in unserer Biografie ab? Wenn wir also sterben, dann gibt es eine Todeskonstellation und die ist der Ausgangspunkt für die nächste Geburt. Da gibt es genaue hermetische Regeln und wir kommen also in die Mondenfähre, da wird also mal das notwendigerweise abgegeben oder zurückgelassen, was eben in die anderen höheren Mondensphären gar nicht mit kann. Also das ist eine Art Kohlenlager dort, der Kohlenrevier, wie alles schwarz ist, also seelisch schwarz. Wir gehen dann weiter und es wird das Leben komponiert. Man lernt die Eltern kennen, die anderen karmischen Gruppen. Wir lernen das Land kennen, da werden wir eingeschult, also durch den Volkserzengel, durch den Spracherzengel. Das ist uns ja auch alles soweit geläufig durch die verschiedenen Vorträge. Und jetzt kommt ein Überblick über das Leben, über unsere gesamte Entelechie, also über den ganzen Wesenskern. Und zwar in der geistigen Welt, in der Ich-Sphäre. Also in der geistigen, die Ich-Sphäre in der geistigen Welt. Nur dort kann es ja sein, weil dort wird jetzt streng das Ganze begutachtet, also nicht nach seelischen Kriterien, Sympathie, Antipathie, sondern nach geistigen Gesetzen. Und da sieht man eben, ja, also da ist auch ein weißer Fleck, da hat jemand schon längere Zeit gewisse Teile nicht bearbeitet, die liegen also unbearbeitet da und dadurch wird der Mensch immer ärmer. Denn wenn man irgendwo so eine Welt in sich hat, die man nicht kennt, dann weicht man ja aus, meidet sie, ist klar. Und es entsteht eine Verarmung, eine seelische Verarmung und damit überhaupt weniger Aktionsradius. Man wird also immer reduziert. Und zwar auf einem Gebiet ist man sehr gut, aber sonst fällt man zurück. Und das wird jetzt herausgenommen, oder einer dieser weißen Flecken, es gibt ja mehrere, für das nächste Leben. Dort muss man hin. Na, wie geht's weiter? Wir kommen ins Leben rein und haben also all das Karmische mit, also die Belastungen. Das ist das eine, aber wir haben noch eine zweite Schwingung mit, die gar nicht belastend ist, aber die auch eine Mondenschwingung ist, weil es ist nicht ganz so leicht, dass man einfach ins Leben reinkommt. Man braucht ja was Bewährtes, Menschen, die man kennt und wo man sich schon bewährt hat und die anderen, die auch das Gefühl haben, das ist ja unbewusst, ja, der gehört zu unserer Gruppe, das, auf dem kann man sich verlassen, der versteht unsere Philosophie oder unsere Gepflogenheiten. Wir kommen also ins Leben rein mit einer gewissen Konsonanz für Menschengruppen und für einen Tätigkeitsbereich. Ob das jetzt schon einmal in der Jugend ist und später im Berufsleben, im Privatleben. Das ist sehr interessant zu beobachten. Das finden Sie dieselben Leute. Man zieht sie an, man hat dieselbe Gesinnung. Das ist tatsächlich so. Man merkt, er hat auch für das dieselbe Schwingung, wie man selber hat. Man kommt zusammen, das geht also weiter, es entwickelt sich gut. Nehmen wir mal Berufsleben im weitesten Sinne, da kann man es besser verfolgen. Und mit 18 Jahren kommt aber jetzt der Mondknoten das erste Mal. Und es ist dann so wie wie ein Rinnsal. Man sieht was, man wird auf was aufmerksam, es erregt einmal das Interesse. Aber nicht mehr, aber es ist so Interesse, kann ja jeder jetzt nachdenken, was war mit 18, 19 Jahren, da kommt was. Also nichts, mit dem man sich identifizieren würde, im Gegenteil, sondern es ist eher was Interessantes. Und beim nächsten Mal, beim 36, 37 Jahren, wird das schon so ein kleines Bächlein sein, man wird da so reinschauen, wird vielleicht so ein paar Fische sehen, also man wird sich schon mehr mit dem beschäftigen und das nimmt jetzt schon wirklich eine größere Dimension an. Es ist wirklich ein kräftiger Seitenstrom, aber kein sympathischer in dem Sinne, sympathisch schon, aber man könnte sich nicht vorstellen, dass man mal in der Richtung was täte oder dass man das Leben umkippt und so mit solchen Menschengruppen, mit so einer Beschäftigung das Leben fristet, also das ist ganz undenkbar, also das ist also, auf das wird niemand kommen, es zeigen auch die Untersuchungen, dass es so ist. Und dann kommt aber der dritte Mondknoten und der ist mit 56, 57 und das ist der letzte. Und weil das Horoskop ist ausgelegt für 72 Jahre, das entspricht in der Zeit, ein Grad in der Präzession sind 72 Jahre und nachher geht das Horoskop genauso weiter, aber eben ohne karmischen Belastungen. Und mit 56 muss jetzt dieser weiße Fleck also bearbeitet werden. Also der Mensch muss springen. Und zwar in einem Metier, wo er auf keinen Fall rüber will. Also da wird er sich mit Händen und Füßen wehren, weil das möchte er also sicher nicht, weil es ist ja Angst. Man verliert alles Bekannte, Bewährte und man muss also darüber. Und Nachdem aber niemand freiwillig dazu über will, das ist die Erfahrung, wird jemand aus dem Leben vertrieben. Also er wird vertrieben, wenn er da ist, sagen wir bei Politiker, der bei der Partei wichtig ist, der wird Minister, hat ein Ministerium, das sind ungefähr 300 bis 400 Leute, die in einem Ministerium beschäftigt sind, ja, und immer im Fernsehen, und der will das ja, der will ja nicht scheu sein, der will ja immer die Weisheiten so da verteilen. Und der, es kommt also eine Koalition oder was, und der ist weg vom Fenster, also er ist also kein Politiker mehr, verliert das Abgeordnetenmandat, weil er ist ja nicht mehr wichtig, die anderen wollen ihn nicht mehr, also er wird Honigzüchter. Es bleibt ja nichts über. Diese Honig war seine Leidenschaft nebenbei, da hat er schon zugeschaut, aber Honigzüchter will er nicht werden, weil er hat ja ganz andere Lebensdimensionen, also vom finanziellen her, und also er kann nicht drüber, er kann nicht, also das geht gar nicht, aber er muss. Er muss. Und er wird so lange jetzt geprügelt, bis er es macht. Und da gibt es keine Pardon, weil das Schicksal es dann nämlich hat. Bei den dritten Mondnoten ist es ganz unerbitterlich. Der Mensch wird zerbrochen. Aber das meiste ist eigentlich, sind Krankheiten. Also Krebs und so Sachen. Die kommen dann also mit 53, ich komme schon früher. 3 Jahre früher ist, sogar 5 Jahre früher kann das kommen, weil mit 56, 57 so muss er dort schon sein. Es gibt dann keinen Aufschub mehr. Also es geht nicht noch Frist von, gilt nicht der Frist noch von 2, 3 Jahren, das gibt es nicht. Er wird also da völlig abgeschnitten und er muss rüberspringen. Und das ist natürlich hart, weil normalerweise verliert in so einer Situation ein Mensch alles. Er verliert alles, was er hat, und er kriegt aber nichts dafür. Und noch dazu Menschen, die ihm nicht sympathisch sind, weil die sind ihm nicht sympathisch, sonst hätte man sie ja nicht gemieden, das Ganze. Man will von denen gar nichts wissen, und die von einem aber auch nicht viel. Und dennoch ist es die Zukunft. Denn dort muss er hin, und das ganze Leben hat nur ein Ziel, dass er dorthin hofft. Also es ist so, es ist so. Und dann zeigt sie nämlich, dass dort eigentlich der Höhepunkt des Lebens ist, weil dort wird man geschätzt, also wenn jemand ein Jurist ist zum Beispiel und dann muss er was anderes machen, die haben dort keinen Juristen, dann sind die froh, weil der kann ihnen irgendwie helfen oder so, wie sich das halt schickt. Aber dort muss man hin, das ist eine Notwendigkeit, der kann man nicht ausweichen, und es ist das Härteste sicher im ganzen Leben. Da verliert der Mensch alles, soziale Vertreibung und Krankheiten, also da ist es aus. Also er kommt also nicht mehr auf die Beine, und er muss sich von dem Allerliebsten trennen. Ich habe jetzt das Buch leider nicht mit den Mondnoten, hätte was vorgelesen, kann ich anders mal mitnehmen. Aber es ist eben so, wir haben letztens schon gesprochen, vergleichsweise eben, wenn jemand die Heimat liebt, sagen wir. Weil der Mondnoten ist das eine und die Mondnotenposition des Hauses das andere. Nehmen wir an, jemand wäre berufstätig in Wien und er würde am Land leben, wäre also wirklich ganz familiär mit dem Land, er wäre bei der Blasmusik und vielleicht Gemeinderat oder bei der Feuerwehr, wie das im Land ist, und es erfüllt sich da wohl, und dann wird er vertrieben vom Land, weil die Firma schickt ihn nach Japan. Aber nach Japan möchte er nicht, weil er spricht ja nicht Japanisch, und Schweinsbraten gibt es keinen und Sushi ist da keins. Also das ist ganz schlimm für ihn, und die Frauen dort, also das ist auch nicht so wie die deftigen Landpomeranzen. Also er schafft es dort einfach nicht. Er muss aber dorthin, weil die brauchen ihn auch. Er bringt jetzt was vielleicht Österreichisches, ist ja auch irgendwie harmonisch, harmonischer wie das Japanische, das ist ja sehr militärisch, im Wirtschaftlichen und so. Also irgendeinen Sinn hat es auch natürlich. Und er lernt jetzt auch was, seine Welt weitet sich auch. Aber er will auf keinen Fall natürlich, also wohin, wo er keine Sprache schon versteht. Also was macht man, wenn man keine Sprache versteht und wenn man die Gesichter der Menschen nicht versteht? Ja, was sagt denn einmal, japanische Gesichter schauen alle ähnlich aus für uns. Also es ist ganz schlimm, er kommt nicht mehr in seine Blasmusik, er kommt nicht mehr zum Feuerwehr, Bunsch und so Sachen. Also man muss sich das ganz dramatisch vorstellen. Es werden alle menschlichen Beziehungen gekappt. Es gibt, also das ist Tatsache. Es wird alles gekappt. Alles, was man gehabt hat, vielleicht ganz wenig familiäre, nur die Engsten bleiben über. Vielleicht nur 3 Personen, 4 höchstens. Alle anderen muss man lassen, weil es ist eine andere Menschheit, mit der man zu tun hat dann. Und eben bei dem Beispiel, zum Beispiel im Wassermann zum Löwen, haben wir letztens schon gesagt, da wäre jemand wirklich ganz angewiesen auf das Warme, das ihm vom Freundeskreis entgegenkommt. Man ist zusammen mit den Freunden, man bildet einen Organismus, jeder stützt den anderen und tut das, was die Erwartungshaltung des anderen eigentlich so unausgesprochen in die Luft legt. man fühlt sich wohl, man macht den gleichen Urlaub, man macht das, man wohnt, wo die Freunde wohnen und so weiter. Es kommt das gemeinsame Werturteil auch von den Freunden. Und das muss man brechen. Man mit den Freunden muss man mit denen verbrechen, mit jedem. Und es gibt, also da bleibt nichts anderes über. Und zwar ganz radikal, wenn man es nicht tut, sterben die Freunde aus. Die wollen einen drum selber nicht mehr. Der eine heiratet und zieht weg. Die anderen, da hat eine schlechte Nachrede. Jetzt kommt jemand aus dem Freundeskreis und sagt, warum, ich finde das in Ordnung. Der hat die Sekretärin geheiratet, würde ich auch gern tun, Marianne finden das. Sagt die Frau so, aha, ich bin die Nächste. Das ist ein stiller Streit. Und so weiter. Also die Freundin, die montieren sich selber ab. Und dann steht der da ohne Wertstruktur. Denn er hat ja keine Weltanschauung, das war die der Freunde. Und der immer das macht, was die Freunde machen. Jetzt muss er zum Löwen. Und der Löwe, der erzeugt sich selber. Der braucht keine Freunde, weil was ist ein Freund für einen Löwen? Gar nichts. Die kriegt er sowieso. Die laufen ihm sowieso das Leben lang nach, aber er braucht sie nicht. Er wird die gut behandelt, weil die Löwen sind ja sehr großzügig. Aber nur, wenn sie sich unterordnen. Aber einen Freund braucht er nicht, weil die hat er eh. Aber die anderen braucht den Freund, weil er hat keine Individualität in Wirklichkeit. Und solche große Sprünge sind drinnen. Ich habe das Mondnotenbuch jetzt nicht mit, glaube ich, weil sonst hätte ich der Mondnotenposition 1, 2 vorgelesen, aber ich nehme es dann nächstens mit, das müssen wir nachholen. Es ist ein großes Thema, habt ihr irgendeine Frage vielleicht noch zum Mondnoten?
Bei mir habe ich eigentlich schon. Die Wirkung kann immer von der Opposition aufgehoben werden.
Nein, also. Der alte Mondknoten ist der, mit dem ins Leben kommen, der Bewährtes hat, wo wir uns auch wohlfühlen und sicher fühlen, aber da müssen wir weg und genau ins Gegenteil. Es muss es genau das Gegenteil. Also zum Beispiel nördlicher Mondknoten, also zukünftiger Mondknoten, wo wir frei sind, wo wir die Sonnenkräfte kriegen, wäre Widder, dann ist der alte in der Waage. Also Widder, Waage, Stier, Skorpion, Zwilling, Schütze und so. Immer das Gegenteil. Und das ist ein ganz großer Wechsel. Und also erfahrungsgemäß, und der eine da, der kommt aus der Biografiearbeit, der Florian Roder, dieser Anthroposoph, und der hat einige untersucht, also den Dante, den Goethe und so weiter, und es war so, dass also niemand annähernd das wollte. Also, nicht mehr, also nur also mit Gewalt, also ohne Gewalt geht das nicht. Weil freiwillig würde man es ja nicht tun, weil man hat eine bewährte Welt. Und die bewährte Welt, aus der muss man sich verabschieden und in eine unsichere gehen, wo man keine menschlichen Beziehungen hat und wo man die Menschen auch nicht will. Also jetzt, wenn jetzt eine Lehrerin bei uns, also in unserem Instituten, also arbeitet zum Beispiel, die wirklich mit den Kindern verbunden ist, die liebt die Kinder und Schulferien und gemeinsame Exkursionen und den Stoff und der Lärm in der Pause, der hat sie auch, also inspiriert sie auch irgendwie, also man merkt, das ist ihr Leben und dann wird die versetzt ins Ministerium zum Beispiel, ins Bildungsministerium und muss Formulare ausfüllen. Jetzt kommen sie dorthin, ein großes Gebäude, lauter. Also graue Gesichter und Juristen. Und die sprechen von Ausführungsbestimmungen und von Zusatzbestimmungen. Und die Frau versteht die Welt nicht mehr. Von Pädagogik ist keine Rede, von einem Kind, das Wort gibt es gar nicht. Also kann die nicht glücklich sein, die wird die Leute aber auch nicht schätzen. Die wird sagen, was macht sie da, ich habe sie noch nie ein Kind gesehen oder eine Klasse gesehen. Aber es nützt nichts, die muss auch dorthin. Hat dann vielleicht einen Freund im Zimmer oder einen Genossen, einen stacheligen Kaktus vielleicht. Oder einen Computer wird es auch noch haben und das war's dann. Weil sie kann mit jemandem reden, weil es wird sie niemand verstehen. Aber das wirkt auch befruchtend, weil dann kriegen die anderen vielleicht einmal ein Element, wo sie auch die Welt anders sehen können. Wenn die erzählen von den Freuden und so der Dynamik mit den Kindern, die haben das vielleicht bisher gar nicht mit schlechter Absicht einfach ignoriert. Die sind frisch irgendwo. Ja, und also man muss sich das so in der Richtung vorstellen. Also immer das andere. Ist also die wichtigste Entscheidung vom Leben ist die. Die anderen sind gar nicht so wichtig, weil die anderen sind normale karmische Ströme, die im karmischen normalen Verlauf liegen. Also, aber das ist ein überkarmisches, wo man in ein Territorium muss, seelisch und menschlich, was die Verflechtung betrifft, wo man eben schon lange nicht mehr operativ tätig war. Also schon seit Jahrhunderten vielleicht hat man das gemieden, weil man was Wichtigeres hatte. Man muss eben schärfen und so kann man nicht alles machen. Auf alle Fälle, Ich werde nächstens vielleicht aus dem Buch 2 oder 3 vorlesen, aber es ist eh gut, weil dann können wir gleich, da kommen wir gleich, das geht so lock aus dem Gütes im Horoskop. Also bei den Mondnoten ist nichts mehr, was. Es ist ein längeres Thema und ich möchte mit dem Thema der Gralsschale und so ausführlicher noch auf das kommen. Das war mal ein erster Einstieg, weil es ist sehr umfangreich mit den Mondnoten, aber höchst interessant und vor allem sehr praktisch für uns, weil es betrifft ja jeden und auch den Goethe hat es noch betroffen mit 74 Jahren und wenn man es weiß, dann sagt man ja, es bleibt mir nichts über.
Dann weißt du, es kommt bei jedem?
Es kommt bei jedem und es kommt bis zur letzten Konsequenz.
Und irgendwas um die 50 Jahre?
Nein, mit 56, 57 ist der dritte Mondnoten. Also das
kann später noch was kommen, oder?
Kommt, ja, aber das ist dann liegt nicht mehr im Karma so stark. Aber es kommt später auch im 74. Mit 74 ist der letzte, der Mond. Also da
gehört.
Ja, naja, also, aber es kommt beim dritten Mondnoten früher, weil der liegt ja noch innerhalb der karmischen Notwendigkeit.
Ja, weil man sich überlegt, was mit 50 Jahren war, ich weiß es nicht.
Nein, mit ja. Na, da ist was. Ob der Abschied vielleicht von der Arbeit und was anderes, es ist was. Ja, jetzt ist was. Also es ist ganz was Dramatisches. Aber dramatisch, es ist halt ganz was anderes. Und wenn jemand kein Problem hätte damit, weil das Leben ist vielleicht relativ, hat keine große Tiefe, dann wird sich das nicht so dramatisch vielleicht auswirken, aber es wirkt sich auf alle Fälle aus, weil es muss jeder woanders hin und also.
Vielleicht nicht so ganz im Äußeren, vielleicht ist
es ist innerlich, es ist selbstverständlich innerlich, aber man kann es nur äußerlich einmal auch beschreiben, was Äußerliche mit sich führt, aber es ist ein innerlicher Umschwung, natürlich, es ist ein innerlicher Prozess.
Ja gut, ich meine, wenn einer sagt, okay, mit 56 war äußerlich nicht so groß.
Ja, genau, aber inneren ist dann ein Wert, Änderung der Wertewelt. Ja, innerlich. Also innerlich ist es auf alle Fälle, aber es ist in den meisten Fällen natürlich auch äußerlich. Ich meine, mir ist das neulich eingefallen, da eben mit dem Rechtsanwalt, also da war ich da bei dem Rechtsanwalt eingeladen, also wirklich super reich, also mehrere Häuser in Südfrankreich, in Österreich, eigenes Rechtsanwaltsbüro und jetzt hat er aber die Rechtsanwaltskanzlei, hat er eine große Kanzlei verkauft. Mit 100 Rechtsanwälten. Und ich war dort mit einem anderen Rechtsanwalt. Das war eine private Einladung, waren mehrere dort. Und ich war eigentlich nur Gast. Ich habe mit dem nicht unbedingt was zu tun gehabt. Und da habe ich schon gemerkt, er trinkt gern. Weil das merkt man, wenn jemand trinkt, wenn er die Dinge aufmacht. Also den Faden wegzieht. In dem Moment, wo jemand den Faden angreift, sieht man ganz genau, ob er drin ist. Weil da merkt man, er ist schon bei dem Glas, das er sich eigentlich da einschenken möchte. Und jetzt hat er dann angefangen, zuerst war er noch recht, also euphorisch, hat dann dieses Palais beschrieben, wo er wohnt, also ganz luxuriös. Und dann hat man gemerkt, jetzt hat ihm das so rausgestoßen, ja, er hat seine Kanzlei verkauft und es ist aus und vorbei. Weil die haben einen Jungen installiert, vielleicht mit 30, und der gibt ihm keine Fälle mehr. Weil der sagt, der Alte, das ist nicht die Zukunft, wir haben ganz andere, das ist jetzt auch ganz für Osteuropa, darum haben wir so viele, und jetzt ist er rausgeschmissen worden. Und jetzt hat er geglaubt, das ändert sich noch, es wird immer schlimmer von Tag zu Tag. Jetzt weiß er aber nicht, was er machen soll, weil er braucht trotzdem mehr Geld, um das aufrechtzuerhalten. Und die Frau von ihm, die arbeitet aber nicht. Na, die hat ihm immer hergeklopft, weil er gesagt hat, er möchte gar nicht mehr in seinen juristischen Beruf. Weil sie gesagt hat, sag das nicht, weil es war eigentlich die Unterhaltung, sag, das kannst du nicht sagen, das kriegst du keine Fälle mehr von dem. Bisher hast du mit dem zusammengearbeitet, vielleicht brauchst du noch. Und der wollte aber gar nicht mehr. Und hat gesagt, nein, mir ist das egal, ich bin Member of the Board von der New York Philharmonica und ich mache ganz was anderes. Ich will also jetzt im künstlerischen Bereich tätig sein. Da war ich immer schon bei der Oper. Und sie fragt, das kannst du nicht, hast du denn kein Geld? Es war dramatisch. Und da habe ich genau gemerkt, der ist in der Phase und weiß aber nicht, was er will. Denn er weiß nicht, was soll er machen. Also er hat verschiedene so Sachen, aber wo soll er sich wirklich jetzt einfügen? Und das merkt man dann so schnell, der war ganz am Boden zerstört. Und es ist immer mehr rausgekommen, je mehr darum hat er verliert. Also habe ich mir auch gedacht, das sieht man es dann deutlich bei so Fällen. Dabei, also so jemand, der möchte natürlich auch nicht aufhören, aber es hat sich so geschickt, er hat es ja selber gemacht, was notwendig ist. Er hat es ja selber den Grund gesetzt.
Was macht man dann in so einem Fall? Geht er hin und sagt, du hast einen Mondknoten.
Nein, nein, also das darf man nichts sagen, überhaupt kein Wort sagen, ganz im Gegenteil, man muss immer horchen, was er sagen möchte und da bestätigen, auch wenn er was Falsches sagt, weil das ist viel zu dramatisch, wenn du da enger Wort sagst, da bist du sofort, da wird nicht, dass jemand was sagt, aber er hat eine schlechte Nachrede, die wirkt sich auf denen aus, die mitgenommen haben, also da darf es gar nichts sagen, außer, dass man sagt, ja, also wenn man Hobbys hat, soll man denen nachgehen, vielleicht soll man es wirklich einmal machen und drüber dran, das kann man schon sagen, aber ja nicht mehr, weil da, also man darf sie nicht irgendwie angreifbar machen. Da bleibt das eigene Gesicht dann irgendwie eine gute, eine schlechte Erinnerung. Und das
bringt. Es nutzt dann nichts.
Es nutzt nichts. Er muss ja durchstehen. Aber das war so ein Fall. Also ganz typisch. Ja, und jetzt haben wir Zeit. Jetzt geht es ja schön aus mit dem Meistergeld.
Ja.
Jetzt werden wir also wirklich in die ganz hohen Gefilde des Meisters. Also das ist ja wirklich, das muss man sagen, das größte Glücksgefühl, wenn man sein Horoskop sieht.
Ich rahme es jetzt ein in Farbe und das ist jetzt für mich ein Mantra.
Das Horoskop ist ein Mantra.
Das ist
du müsstest das auch einmal haben.
Nein,
ich bitte dich.
Bist du?
Je schlechter das Horoskop ist.
Das drin lebt man. Du, okay. Ich mach's dann noch, ja.
Aufgelegt
oder? Ah ja, das ist das Untergang jetzt.
Nein, das haben wir noch nicht aufgelegt mit Absicht.
Ah ja, also, genau.
Ja, ja, genau, wir haben es noch nicht.
Wir haben dieses Ding, den Kleber. Ja, das haben wir schon.
Sind das
zwei
gleiche Kopien, oder?
Ja, okay.
Ist tatsächlich,
ja. Wenn jemand eine mitnehmen möchte, kann er sich gerne mitnehmen. Ja.
Stürzt.
Nehmen Sie mitschauen.
Ja.
Ja. Also wenn man das Horoskop jetzt sieht, den muss man eins ausbessern, weil das ist dieser alte Angehörige, das sind also 27 Grad. Ja, also wenn man jetzt ein wenig Erfahrung hat mit Horoskopzeichnungen und man sieht das Horoskop, also was einem auffällt, ist rein schon, wenn man hinschaut, ohne dass man jetzt Näheres begutachtet, ich habe bewusst keine Aspekte einzeichnet, die werden wir jetzt gleich einzeichnen, alles selber. Und dass eben die Aufreihung der Planeten, man nennt das auch Aufreihung, dass das irgendwie harmonisch ausschaut.
Ah ja.
Also, wir haben da ja keine Planeten drinnen, und da haben wir Planeten. Also, rein, ich sage das nur, also, wenn man hinschaut, ohne dass man jetzt Näheres anschaut, es ist recht harmonisch. Siehst du?
Ja.
Also, schieße vielleicht weiter rauf, das ist besser. Das ist relativ harmonisch, einfach aufgereiht. Also es sind die Sterne da angebracht, wie wenn sie so angefädelt oder aufgefädelt werden. Also schaut recht manierlich aus.
Und dreimal oder viermal stehen sie auch nebeneinander, ne? Zusammen in einem Haus.
Ja, in dem Haus stehen zwei zusammen. Und jetzt schauen wir uns näher an. Wenn man rauskommt, irgendwo beginnt, dann kann man es am besten beginnen, indem man mal markante Punkte anschaut. Und die Punkte, die am meisten wichtig sind, also die am meisten bunte, es gibt auch eine bunte Auswertung, die am meisten zählen, ist die Sonne und der Aszendent. Also auf das schaut man mal hin. Das muss man nicht, das wird wahrscheinlich jeder machen. Schau mal, wo ist die Sonne? Also die Sonne haben wir jetzt da oben. Stehen bei Goethe, und zwar am Mediumzölle, also am höchsten Punkt vom Horoskop. Das ist da. Und genau dort steht die Sonne. Also sie steht am höchsten Punkt des Horoskops, wo die Sonne die höchste Wirkung hat. Und somit ist das schon ein ganz großes Omen für eine ganz mächtige Persönlichkeit, die also Autorität ausstrahlt, Autorität in Anspruch nimmt, die also eine wichtige Mission hat, die sie auch empfindet. Denn die Sonne hat da die größte Wirkung am Zenit und steht an der Häuserspitze 10. Das ist Berufung, wo man Public Relations auch kriegt, wo man in der Öffentlichkeit ausgeleuchtet ist. Und genau dort, exakt dort steht die Goethe-Sonne, im höchsten Punkt. Also besser kann es nicht stehen. Und wenn ein Planet da steht, egal welcher, die Sonne ist natürlich überhaupt gut,
dann heißt es immer, dass der ganz, ganze Kopf meistens massiv von dem überschattet, überstrahlt wird, im Positiven nicht überschattet wird, aber das heißt, das ist das ganz große Thema. Weiter kommt jemand nicht raus. Ist er der Forscher oder ist er der Sportler oder so in ganz großen Dimensionen? Das auch. Weil weiter, die Sonne hat ja da die größte Ausleuchtung, die größte Stärke und die größte Freiheit. Denn das oben ist ja der Freiheits, die sechs Häuser sind die Freiheitshäuser und da kann jemand aus, also rein aus der Freiheit was hineinwirken in die ganze Welt. Das ist, niemand steht da entgegen. Aber mit der Position wird er sie leicht tun, weil die Sonne tut sie da leicht. Jetzt steht aber gleich daneben der Merkur. Er steht auf 27 Grad, da können wir gleich einmal so eine Konjunktion machen. Also, da steht der Merkur in der Nähe von der Sonne. Der Merkur gibt dem Goethe einen feurigen Schwung, ist im 9. Haus, dringt ein in das ganze Reich der Spiritualität, der ganzen kosmischen Wahrheiten und Weisheiten, weil das ist das Haus des Schützen, nimmt alles raus aus dem Merkur-Mysterium und steht in der Nähe von der Sonne, aber nicht auf der Sonne, weil der Merkur ist ein Schussler. Und das ist ein Planet, so, der weiß nicht, der hat eine starke, so wie das Quecksilber. Also das kannst du auch nicht entscheiden. Und seine Bahn ist überhaupt geneigt, also hat eine Abweichung von der Sonnenbahn von 9 Grad, also was unregelmäßig ist. Würde der jetzt auf der Sonne stehen, würde er verbrennen eben. Man sagt, er verbrennt. Dann wäre in Goethes Arbeit angebrannt. Er hätte sich nicht entscheiden können. Soll ich das jetzt zuerst machen oder soll ich das später machen? Soll ich das Präparat anfordern vom Museum? Zuerst das nächste, brauche ich alle oder kann ich auch mit 3 anfangen? Also so irgendwie. Es wäre nicht gut gewesen. Jetzt steht er aber in einer Entfernung von ungefähr 7 Grad und das ist genau die der Merkur braucht, damit er nicht verbrennt. Wäre er mehr, dann wäre es keine Konjunktion. Wenn der Merkur aber da steht auf der Sonne, also das ist ja der Sonnennächste Planet, ist das ein Komplex, das sich richtig energetisiert. Merkur bei der Sonne besser kann es ja gar nicht sein, er steht ja gleich bei der Sonne. Ist der erste Planet von der Umlaufzeit. Der zweite ist die Venus, die steht aber gleich daneben, in einem kleinen Abstand, in der Jungfrau. Also die Jungfrau, Goethe war ein Mensch, mit der eine Jungfrau zwei Planeten hatte, wenn wir zum Beispiel von der Sonne, und die Jungfrau ist ein Zeichen, gibt es also verschiedene Ansätze, aber das ist im Wesentlichen ein Zeichen, dass die Erfüllung nur findet, wenn jemand in sie einen Keim hineinlegt, den sie behüten und pflegen kann und den sie dann zum Erblühen bringt. Also die Jungfrau mit dem Kind. Also eine Frau, der Kind, der mehrere, und die zieht sie groß, die ummantelt sie, beschützt sie, behütet sie, ist eine seelische Schutzschicht. Und das ist ihr Lebenserfüllung, dass sie für ihren anderen, also für die Kinder, da ist Jungfrau mit dem Kind. Das heißt aber für alles andere auch. Wenn mir jemand sagt, in einer kulturellen Hinsicht zum Beispiel, du, ich vertraue das an, du hast das einen Kreis zu Hause mit Musik arbeiten und so weiter. Also es ist ein Keim. Und ein Keim muss sie erleben. Und das wollen auch die Jungfrauen. Also wenn sie das nicht kriegen, ist das Leben leer. Nun ist das jungfräulich auch so, dass sie mit dem Stoff eine enge Beziehung hat. Das ist ja ein Erdzeichen. Und der Herrscher der Jungfrau ist der Merkur. Der steht gleich da vorne. Also der steht fast an der Häuserspitze. Also wirft er oder aktiviert er das ganze Haus wieder so noch stärker. Und die Jungfrau hat auch eine Beziehung zum Stoff. Sie darf ja nur das reinlassen, was ihr frommt, weil sie anatomisch entsprechen die inneren Organe, Bauchspeicheldrüsen und vor allem der Darm. Der Darm ist ein sehr kritisches, sehr wichtiges Organ, da entstehen nämlich die meisten Krankheiten in Wirklichkeit oder lagert sich alles ab. Und die Jungfrau ist aber das Krankheitszeichen überhaupt, weil sie eben so empfindlich ist und jetzt muss sie den Stoff immer spalten, was darf rein, was darf nicht rein. Also nur das Kosmische darf rein, das im Sinne ihrer des Organismus harmonisch ist. Das ist auch eine typische Jungfrau-Eigenschaft, die sich aber auswirkt im Leben. Man schaut immer, was ist nützlich, was ist nicht nützlich. Wenn ein Forscher ist oder Goethe, woran kann ich was sehen? Was ist wichtig? Auch ein Buchhalterberuf ist ein Jungfrau-Beruf. Jungfrau hat also verschiedene Eigenarten, ist sehr genau, also übergenau. Also ein Beispiel, bei 100 Seiten fällt der Jungfrau sicher ein Beispiel auf, der fällt. Also ist er böse, wenn jemand einen Beistrich bei einem E-Mail vergisst oder was. Das ist böse, aber das ist für sie eine Welt, die zusammenbricht. Weil sie immer das Detail anschaut, das Genaue anschaut. Ebenso genau muss sie auch ihren Organismus schützen. Also mit der Jungfrau feilt Goethe alles aus bis zum Letzten. Und er ist der größte Beobachter. Er kann beobachten, das können andere so nicht, weil er die Jungfrau Fähigkeiten hat. Gehen wir runter, da sehen wir jetzt den Aszendenten Skorpion. Goethe ist geboren, 17 Grad, Skorpion, er ist ein Skorpion geboren. Ja, und da steht aber jetzt der Saturn. Wieder Konjunktion, 15 Grad, 17 Grad, also da steht das ja da. Und das Skorpionische ist ja nicht so unproblematisch, weil es ist sehr beschäftigt, eben immer mit dieser Penetrationslust, eben immer bis Letzte zu, immer durchzustoßen und die Geheimnisse in der Umgebung und der anderen Menschen zu erkunden. Und mit dem Saturn ist das aber jetzt anders. Denn mit dem Saturn kriegt der Skorpion ernst, eine starke Führung und vor allem Verantwortungsgefühl, Ordnungsprinzip, Liebe zum Ganzen und eine aufrechte Kraft. Und somit wird der Skorpion etwas gebändigt und kriegt mehr Ordnungsstruktur rein. Hat aber auch noch einen anderen Aspekt, eine gewisse Vereinsamung ist immer auch bei jemandem. Weil Saturn ist ja der Ich-Planet und das heißt, eine gewisse Einsamkeit lässt sich da auch nicht umgehen. Also, weil er steht ja alleine da, er ist allein verantwortlich. Goethe war ein sehr strenger Mensch und hat die höchste Pflichtgefühl erlebt, das ihn aber auch ein bisschen beschwert hat. Vor allem Staatsdiener und Staatsminister. Denn das Saturn steht im 12. Haus, beginnt es noch genau durch, aber mal grob. Jetzt kommen wir mal zum ersten Haus, also das ist der Aszendent und Blick bis daher. Und da steht drinnen der Pluto. Der Pluto herrscht im Skorpion, somit ist es in Domizil. Also besser kann der Pluto gar nicht stehen. Er steht also in Domizil, damit hat der Goethe einen Aszendent, der extrem stark ist. Pluto im ersten Haus, der wirkt auf die Menschen und auf die Massen auch. Also der hat eine enorme Ausstrahlung, weil er beim Skorpion mitherrscht. Mars und Pluto sind die Herrscher. Saturn da vorne, also der ist ja unüberwindlich, der Meister Goethe. Und gehen wir zum zweiten Haus, da steht jetzt der Mars im Steinbock. Da ist er erhöht. Da haben wir die Position, dass er schon großen Weltenzielen dient. Also da ist das eine ganz andere Dimension. Jetzt steht er auf 4 Grad, die Sonne steht auf 5 Grad. Jetzt können wir gleich ein Trigon einzeichnen. Oh, was denn ja?
Das ist der Zirkel.
Da, ich sehe schon. Na toll. Ja. Ich habe gesehen, dass das noch in der Hand ist. Also zeichnen wir mal gleich das ein. Zeichnen wir es mal da ein. Wir haben also jetzt ein Trigon. Da freuen wir uns natürlich. Da sehen Sie im Bild. Das geht doch auf, ja. 120 Grad. Also der beste Aspekt. Erdzeichen, Steinbock. Nun, der Mars steht in der Erhöhung, also in der bestmöglichen Position und schiebt jetzt die ganze Kraft darauf zur Sonne und hebt die Sonne nach oben. Er stützt die Sonne, die eh schon am Zenit steht, und gibt ihr so viel Kraft, dass der Goethe Zeit seines Lebens die große Berühmtheit hatte, den Erfolg hatte, noch über den Tod den Erfolg hatte und sogar dann das größte Erlebnis hatte, nämlich dass Hohensteiner ihn entdeckt hat und eigentlich erst gewürdigt hat, richtig. Also der Goethe war der erfolgreichste Mensch, den man sich vorstellen kann. Es gibt kaum jemand, der auch über den Tod so weitergeht wie er. Und er war sein Leben immer erfolgreich. Er hat nie eine Phase gehabt. Warum? Der Mars schickt ungeheure Kräfte aus, hebt ihn wie eine Gabel. Wir stellen uns vor, das ist eine Gabel. Der hebt ihn noch immer, der hat ihn noch erhöht, der hat ihn rausgeschupft, der Mars. Und der Mars
ist der Planet, der der Sonne, die Sonne ist ja der Körper überhaupt, das Vitale, das Gesamte im Menschen, das Geistige auch im Menschen, der schickt ihm auch so starke Vitalkräfte, dass er seine ganzen Krankheiten überwunden hat. Goethe war ganz unerreicht in der Art. Der konnte nicht fallen. Wir sehen es dort an dieser Trigon, Mars, der kann nie von seiner ganzen Würde, von seiner ganzen, vom Erfolg, von dem, was er auch selber erreicht hat, womit er auch zufrieden war, der konnte nicht runter. Also da gab es sein ganzes Leben nie einen Rückschritt, nie irgendwelche Einschränkungen oder sonstige Probleme, also äußerst glücklich in der Erhöhung. Und das heißt, man dient in der hohen Weltenziel schon, nicht mehr nur seine eigene Lust, dass man erfolgreich ist. Das war also nicht der Fall. Für Goethe war durch die Venus überhaupt die Kunst und die Erziehung der Kunst das große Lebensziel überhaupt. Wenn wir weitergehen, haben wir den Hocken und den Steinbock, den wollen wir jetzt lassen. Ja, und jetzt kommen wir gleich ins nächste Haus. Das Haus des Wassermanns. Das dritte Haus. Ja, und der Herrscher ist der Uranus. Der steht da. Wieder Domizil. Beste Position also. Und Uranus im Wassermann zeigt uns ganz klar, wer der Goethe war jetzt. Der Goethe war nicht der Dichter, er war uranischer Naturforscher. Ja, das ist uranisch im dritten Haus, das ist die Wissenschaft. Er war natürlich Dichter, das ist ganz klar. Das war nicht das, was er eigentlich. Er ist ein Kommender, kann man sagen. Goethe ist ein Kommender, noch für Jahrhunderte, nicht nur für ein Jahrhundert. Denn der Uranus ist ja was Zukünftiges und das ist das Haus der Wissenschaft. Da beschäftigt man sich mit Prometheischen, mit Uranischen. Unsere ganze Farbenlehre, die Morphologie da ist uranisch und kann das auch nicht verstanden werden. Jetzt sehen wir, er war ein Wissenschaftler, aber das Wort Wissenschaftler, möchte ich nicht sagen, das ist ein negatives Wort. Wissenschaft, das wollte der Goethe, das Wissen, da hat er ja gegen den Immanuel Linné und gegen andere, auch gegen den Newton, er war viel mehr. Er war Beobachter. Und lassen wir das noch einmal, gehen wir weiter ins vierte Haus. Da haben wir den Mond, da haben wir den Mond und da haben wir den Jupiter. Das vierte Haus schneidet da an und ist in den Fischen. Vierte Haus ist immer das Haus der Eltern, der Herkunft, der Tradition, der Heredität. Da nimmt man den ganzen Reichtum, das sind die Ahnen. Das ist das, was man auch geschenkt kriegt, was man halt von den Ahnen kriegt. Und es ist immer das Haus des Krebses. In dem Fall ist es der Fisch. Und der Herrscher der Krebse ist der Mond. Und der steht schon wieder da, in dem idealen Zeichen. Und der Mond ist der zweite Bedeuter oder Indikator fürs Weibliche. Bei einem Mann gibt es zwei Indikatoren, welche Frau er will, wie die ausschauen soll. Nicht äußerlich jetzt unbedingt nur, sondern von der Art. Es ist die Venus und es ist der Mond. Und der Mond ist das Weibliche, das ist seine Mutter, das Mütterliche. Und auch wie man selber will, dass die Kinder erzogen werden, also wie man sich das auch vorstellt. Die mütterliche Kraft, und die steht in dem vierten Haus. Mond im vierten Haus. Besser geht's also gar nicht. Und daneben steht der Jupiter. Der regiert die Fische. Also hat Domizil, also ganz souveräne Stellungen. Und die im Wasser, wir gehen es nochmal so ganz locker durch. Und die im Wasser. Der Jupiter herrscht auf das neunte Haus, wo dann der Neptun steht. Ja, gehen wir es nicht mehr weiter durch, ich lasse es jetzt mal weg und wir kommen jetzt zu dem Planeten, der Neptun. Und der Neptun im neunten Haus, der gibt nun in Goethe die ganze Poesie-Lyrik. Weil da geht er wirklich raus und hat durch Inspiration Goethe alles. Er verbindet sich mit der Welt, mit der Allwelt, mit dem Sakral, aber stark auch mit dem, was er medianistisch und durch Fantasie übermittelt kriegt. Alles, was der Goethe geschaffen und kommt ihm dran gegen. Und zwar in der höchsten Form. Denn jetzt geht es weiter. Wenn wir gleich sehen, dass der auf 27 Grad steht und der Jupiter auf 26 ist schon wieder Trigon. Jetzt ist er schon wieder Trigon. Und die drei Planeten haben was Gemeinsames. Der Jupiter ist der höhere Eklav. Der Neptun ist die höhere Oktav vom Jupiter. Der Jupiter regiert die Schützen. Der Schütze regiert das neunte Haus. Dort steht sein Neptun.
Mit dem taucht er ein und durch Inspiration nimmt er überhaupt das All wahr. Also er wird zum Kosmologen. Der Herrscher vom 9. Haus ist aber der Jupiter. Und der Neptun herrscht gleichzeitig bei den Fischen mit. Die können also zusammen. Und der Mond herrscht die Fische, herrscht das Zeichen da oben. Und die Venus ist erhöht in den Fischen. Es gibt also drei Oktaven. Es gibt die Venus als erotisches Zeichen. Es gibt den Schützen, der eine besonders religiöse, gesellschaftliche, von gesellschaftlicher Sakralität hat, der wirkt also da auch weisheitsvoll. Und es gibt den Neptun, der höhere Form, eine höhere Oktav der Liebe ist, nämlich der Allliebe. Also haben wir die drei Planeten ganz eng zusammengehört. Die stehen alle im besten Verhältnis zueinander. Und wenn wir schauen, ob wir da noch irgendwo was finden, da ist der Pluto, wo ist er? Mit, der Pluto ist 29 Grad, na, 26 Grad, ja. Und der Jupiter auch. Das heißt, wir haben hier jetzt Folgendes. Wir haben jetzt ein Trigon, das sich schließt. 26 Grad und 26 Grad zum Skorpion. Denn es geht jetzt vom Jupiter, der in den Fischen ist, ein Wasserzeichen, zum anderen Wasserzeichen, zum Skorpion, wo der Pluto steht, der mächtige Planet. Ein drittes Trigon, und jetzt schließt man das da. 27 Grad, 26 Grad, 26 Grad. Mhm. Drei Trigon, also göttliches Dreieck, oder schauen wir der Götter. Aber das hat jetzt eine Besonderheit, weil, wenn man sich vorstellt, damit kriegt er alles, was man sich vorstellen kann, ein lyrischer, poetischer Art. Er bringt es darunter und Jupiter im 4. Haus, das heißt, dass er zurückgeht mit der Erbstunde bis ins Griechische oder Vorgriechische und formvollendet die Inspiration, die man als Inspiration in der Form bringt, zum Beispiel in einer Strophenform oder in Versform und ähnliches. Alles, was bis zur Menschheit bisher entwickelt ist, das entspricht, repräsentiert der Jupiter bezogen auf seine Erbströmung. Und somit bringt er das in eine denkbar große Form, also eine Form vollendet, geht rüber zum Aszendenten, ganz mächtig der Pluto, der wirkt auf die Masse, bringt es nach außen. Und es geht aber noch zum Aszendenten Saturn, der überhaupt alles ausfüllt, was Fehlermöglichkeit wäre. Das heißt, wäre nur das gewesen, hätte der Goethe sehr viel Reichtum gehabt innerlich. Aber wir hätten von ihm weniger erfahren. Mit dem hat er aus der Außenwelt eingewirkt oder implantiert. Also besser geht es gar nicht. Und es gibt viele Menschen, die haben eine reiche Seelenwelt. Da reicht ja schon ein Planet. Aber beim Goethe war es nicht nur sondern es geht zum Aszendenten. Und da entgeht ihm nichts. Den Goethe konnte niemand aufhalten. Mit Pluto ist es ausgeschlossen, dass jemand dagegen. Das gibt es gar nicht. Der DJ Rockefeller, der erste Rockefeller, hat auch den Pluto gehabt. Der war allerdings ein Massenmörder und hat seine Konkurrenz, gesprengt hat er die. Mit dem Pluto. Das heißt, der Pluto ist ein ganz mächtiger Planet. Hier ist aber anders. Es sind ja Wasserzeichen. Das ist rein künstlerisch. Hier webt das Seelische. Also Seelisches in feinster Form, ganz weit draußen mit dem göttlichen Seelenstaub, hat er den Neptun. Der nimmt alles auf. So wie eine Gabel. Dann kommt er runter. Und da hat er ihm jetzt die Formvollendung an. Elaborat, oder? Und es geht dann rüber und er kann es wirklich der Menschheit geben. Sonst geht es nicht raus. Und das hat er doppelt. Er hat den Skorpion-Aszendent, der auch so geeignet ist, weil er ja vom Mars regiert wird. Und er hat den Pluto. Der Pluto wirkt immer auf die Masse. Aber beim Goethe, Masse heißt es natürlich nicht 90% der Bevölkerung. Ja, aber der Wärter und solche Sachen, das war ein Massenphänomen auch. Also das ist Dreieck, was der Goethe hat, ist ungeheuer. Es geht aber noch weiter, weil jetzt haben wir da 27 Grad und wenn wir schauen, die Venus ist 26, dieser Sextil. Das müssen wir auch gleich einzeichnen. Es hat auf dieser göttlichen Dreieck noch ein Sextil. Ja. Und der Pluto geht auf 26.
Und somit kommt da nur was drauf, nämlich, das ist das Entfalschung so kurz, nämlich er hat zwei Sextile. Und was sehen wir jetzt? Das ist eine Drachenfigur.
Mhm.
Und das ist Gottes Überdrüber. Eine Drachenfigur, wenn jemand hat, das ist schon, also das gibt es ganz selten natürlich. Ja, es geht aber weiter, da unten habe ich auch noch was gesehen. Da ist auch noch ein Trigon zwischen dem Mond und mir, wenn das einzeichnet. Sind die tatsächlich
das? Na, zwischen Mond war es und 30, 60 und dem Mond. Bei mir wird das eingezeichnet.
Schon.
Danke. Unten hat er nämlich auch noch was.
Ah ja, vom Mond zum Saturn. Ja. Ja, 15 Grad und 12 Grad. Hat er noch einmal ein Trigon? So, das ist so wichtig, weil es da unten ist, also das hat ihm nicht viel gebraucht. Das hat ihm sicher nicht viel gebraucht, aber das ist ihm auch ganz das fünfte.
Das ist schon
eingezeichnet. Nein, das muss auf 15 Grad kommen. Was ich eingezeichnet habe, ist in der Nähe, ja, aber es ist ja da. Wird da 12 Grad. Ja, also auf alle Fälle von 12 Grad zu 15 Grad. Wir sehen eben Wasserzeichen, Fisch, Skorpion. Und da unten hat er aber noch zwei Sextile. Das ist 12 Grad auf 17 Grad. Das kommt auch noch dazu. 12 Grad auf 17 Grad. Und 17 Grad auf 17 Grad Aszendent. Seht ihr das da oben? Ja, das kommt unten noch dazu.
Das geht auf den Mondknoten oder was?
Ja, das erste geht 12 Grad zu 17 Grad auf den Mondknoten und 12 Grad Aszendent 17 Grad und vom Aszendenten dort 17 Grad. Also das, der Aszendent in dem Fall der Ausstellung von 15 Grad, das kann man also, der würde sogar noch weiter wirken.
Noch eine Drachenfigur?
Nein, das geht ja nicht ganz aus für eine Drachenfigur, nee. Bis unten hängt die dran. Also er hat eine Drachenfigur. Und hat aber die ganzen Planeten im Domizil bzw. sogar in der Erhöhung. Also besser geht es überhaupt nicht mehr. Jetzt habe ich aber einiges aufgeschrieben und sonst vergesse ich auch was. Das will ich aber nur vorlesen. Was ich mir da aufgeschrieben habe. Jetzt sehe ich es einmal anschauen und weil ich sage dann dazu, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Ja. Ja, also am Aszendent ist er eben Perfektionist bei der Arbeit. Seelische Vertiefung, hohes Verantwortungsgefühl belastet ihn. Ansonsten war er sehr entschlossen, hat die Autorität angestrebt, auch ausgeübt und Saturn am Aszendenten. Das bedeutet auch Macht und Ansehen sind für ihn wichtig, Gerechtigkeitsgefühl. Und Saturn im 12. Haus, da hat man schon sowas wie Einschränkungen als durch Weltschmerz. Resignation in der Mönchzelle, das ist das 12. Haus, wo wir gesagt haben, die Geburt. Also wo der Mensch dann diesen Urschmerz erlebt. Man empfindet sich ein bisschen als Stiefkind Gottes im Bewusstsein einer Schuld, unter der man, diese nicht kennend, geboren wurde. Ja, also das ist ein bisschen eine Belastung. So bin Goethe nicht, weil er hatte nämlich, das habe ich vergessen zu sagen, er hatte nämlich da auch sehr viel Glück, weil normalerweise sind diese ja Quadranten, also wir haben gesagt, also das sind also da zwei Quadranten, 1, 2, 3, 4. Und das meistens ist da ein Quadrat. Also 90 Grad, 93, 87. Mhm. Wenn aber der Goethe jetzt vom Aszendenten mit dem Saturn auf seine Sonne ein Quadrat gehabt hätte, dann wäre es natürlich schlecht gewesen. Das hätte ihm natürlich Saturn dahinter, ja behindert. Ja. Das war aber nicht, sondern er hat ein exaktes Quintil. Das sind 72 Grad. Und 72 Grad sind eine Seite, 72 Grad mal 5 ist ein Pentagramm, ist eine Pentagrammseite. Also ein lieber Quintilschein. Also, wohin man schaut, das ist so ganz, ganz sensationell. Also, der Goethe ist ein Gesamtkunstwerk schon vom Horoskop. Also, ja, das zweite Haus, haben wir auch gesagt, im dritten Haus, schon ein kurz. Ja, Neptun im 9. Haus, wenn wir nachher geschrieben, also
steht in Krebs erhöht, müssen wir auch noch dazu schreiben, und die Gefühle, die den Goethe da umschweben, sind also erhabenes, sakrales, in ihrer höchsten Ausdrucksform die allumfassende Liebe. Das ist der Neptun im 9. Haus, und die allumfassende Liebe. Das ist nämlich, der Neptun ist nämlich ein Liebesprinzip, aber so wie die Venus, ein sich verströmendes Liebesprinzip. Aber im hohen, im kosmischen Sinne. Neptun ist ein sehr positiver Planet, herrscht bei den Fischen mit. Ja, haben wir gesagt. Ja, mit dem Neptun gibt es auch eine transzendentale Vereinigung mit dem Göttlichen, mit allem überhaupt, mit allem Existierenden. Merkur im Löwen, das haben wir gesagt, es gibt immer einen Schwung, ist natürlich auch, weil es im 9. Haus ist, hochgeistige Dinge, geistiges Selbstvertrauen, geborene Autorität, das willensstark, zielorientiert, das ist alles mit dem Merkur neben der Sonne, das haben wir gesagt. Ja, jetzt ist noch was ganz Wichtiges, und da wollen wir, bevor wir weitergehen, den Goethe zu Wort kommen lassen, weil jetzt kommt noch was ganz anderes. Das habe ich mir da aufgeschrieben. Ja. Was sagt der Goethe selber? Heute ist es nicht mit mir. Naja, ich denke mal, zu seiner Geburt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Er sagt Folgendes. Am 28. August 1749, mittags mit dem Glockenschlag 12, kam ich in Frankfurt am Main auf die Welt. Die Konstellation war glücklich. Die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau und kulminierte für den Tag. Jupiter und Venus blickten sich freundlich an. Merkur nicht widerwärtig. Saturn und Mars verhielten sich gleichgültig. Nur der Mond, der soeben voll ward, übte die Kraft seines Gegenscheines umso mehr, als zugleich seine Planetenstunde angetreten war. Es wäre also Opposition. Er widersetzte sich daher meiner Geburt, die nicht eher erfolgen konnte, als bis diese Stunde vorübergegangen, Punkt. Diese guten Aspekte, welche mir die Astrologen in der Folgezeit sehr hoch anzurechnen wussten, mögen wohl die Ursache an meiner Erhaltung gewesen sein. Denn durch Ungeschicklichkeit der Hebamme kam ich für tot auf die Welt. Und nur durch vielfache Bemühungen brachte man es dahin, dass ich das Licht der Welt erblickte. Müsst ihr sicher kennen? Ich habe das noch nie gelesen, habe mich auch nie beschäftigt mit Goethe früher. Das ist biografisch. Steht in dem Buch eben drinnen, steht woanders auch drin. Aber ja, also Goethe kam für tot auf die Welt. Wo sehen wir das? Wir müssen das im Horoskop sehen, ganz genau. Und wie lang war er tot? Das müssen wir sehen. Und wir werden es ganz einfach sehen,
wie man das sieht. Also, die Sonne bewegt sich entlang der Sonnenbahn, entlang der Eklüptik, das haben wir gesagt, sie hat also dieses Ziehen. Das heißt, sie geht vom Winter in Stier, Zwilling, das ist also eine normale Sonnenlauf. Aber die Erde dreht sich selber und macht eine Eigenrotation und dadurch dreht sie sich im Osten gegen den Uhrzeigersinn, aber die Zeichen steigen im Uhrzeigersinn auf. Das haben wir auch schon gesagt. Das kann man sich am besten in einem Planetarium anschauen. Die Zeichen steigen so auf. Also die Sonne kennen wir ja sonst nicht am Zenit. Sie muss ja da aufsteigen, also am Osthorizont. Aber die Häusereinteilung, da gibt es eigentlich Tabellen, die Häusereinteilung ist wieder so, dass sie mit der Drehung dem Osten geht. Das heißt, es kommt der Aszendent so runter. Also, wo haben wir überhaupt die Geburt? Wo ist die? Die Geburt ist am Aszendenten, da bindet sich ja der Mensch an. Das sind die Mondkräfte, die zuerst schon in der Embryonalentwicklung wichtig sind. Die Embryonalentwicklung steht ja unter dem Mond. Und der Tod unter Saturn. Der Saturn ist der fernste Planet mit 29 Jahren Umlaufzeit, der schneidet uns den Zeitfaden durch. Das ist der Sensenmann. Die Zeit, wenn die Zeit durchgeschnitten ist, dann ist aus. Der Mond hat 29 Tage Umlaufzeit und der bringt uns in die Welt, die Embryonalentwicklung. Und davor, ist jetzt genau der Geburtsschrei. Beim Goethe war er eben ganz genau 17 Grad. Was ist jetzt passiert? Also der Aszendent kommt jetzt so runter. Das ist die Aszendentlinie da. ist jetzt mhm. sicher. Kommt das so runter? Gut. Jetzt näher er sie. Da muss er her. 17 Grad. Also das wäre die Linie da. Mhm. Und was ist jetzt? Gehen wir es innen an. Er kommt auf den Saturn. Er muss zuerst über den Saturn, mhm. anders geht's nicht. Der Saturn steht auf 15 Grad, wir sehen es ganz deutlich. 15 Grad der Saturn, 17 der Asteroid. Bevor er nicht drüber ist, und das ist der Tod, der zusammenzieht. Jetzt ist aber die Wirkung, wenn ein Planet kommt zu einer Konjunktion, also wenn er auf einen anderen aufläuft, oder eine Kräftelinie, wie der Aszendent, dass das schon früher wird, und zwar eigentlich relativ bald. In dem Fall wollen wir nur 2 Grad vorher annehmen. Also er beginnt schon zu wirken 2 Grad vorher, man könnte leicht 3 Grad nehmen. Und jetzt fällt er in diesen todesähnlichen Zustand, der Goethe. Dann ist er genau am Saturn, ist er ganz tot. Also, er war ja ganz blau und er konnte nicht mehr atmen. Hatte Atemnot, also Erstickungsnot. Und 2 Grad später wird er geboren. Wir haben 17 Grad, 15 Grad, sind 2 Grad. Und 2 Grad vorher muss man annehmen, beginnt es schon, sind 4 Grad. Und alle 4 Minuten steigt die Zeit auf. Also wir haben 4 Grad mal 4, 16 Minuten. Wir haben genau die Zeit, wo er tot war. 16 Minuten war er tot. Kann man aber auf 20 Minuten austeilen. Ich würde sogar 3 Grad vorher nehmen. Wir erreichen sie treten immer früher auf, nicht später. Also wir sehen es so deutlich, man kann es vielleicht deutlicher sehen, weil es da so einfach ist. Mhm. Nur würde man nicht drauf kommen, wenn es niemand sagt.
Ja,
aber wenn es jemand sagt, weil er muss über den Saturn. Mhm. Er kommt ja nicht sonst auf 17 Grad. Und weil der Aszendent so runtergeht, das hat er sich auch der Goethe selber zubereitet, ist ja klar.
Ja, ja.
Das war ja sein Horoskop. Und er hat sich selber zubereitet und er wollte das. Und was ich vorhin schon sagen wollte, die Art des Forschens bei Goethe, das war schon insofern besonders, er war ein genauer Beobachter, extrem genauer Beobachter, aber er hat, so sehe ich das auch, so ganz freilassend beobachtet. Er wollte der Natur keine Geheimnisse rausreißen. Er wollte nichts abquetschen oder absaugen, sondern er ist so drüber gefahren, interessant, großartig, und er hat mit Liebe hingeschaut. Und ich glaube, das ist überhaupt das Geheimnis. Auch wenn man das nirgends liest, und ich habe über Goethe gelesen. Der Goethe hat geforscht nur mit der Liebe. Und das ist nämlich das Wichtigste. Beobachten, aber die Liebe zur Natur oder zum Phänomen. Mhm. Und das hat ihm ermöglicht, dass er das eben so genau erlebt hat. Aber das war nur der eine Teil. Der andere war sein zweites Gesicht. Er spricht ja immer, er hatte zwei Gesichter. Also Gesichter, das heißt ja in der ganzen Okkultismus, dass man etwas sieht, also ein Gesicht sehen, also eine Vision haben. Und mit dem zweiten Gesicht kommt er hinter die Phänomene schauen. Also er hat das Geistige gesehen, dass durch die Trennung Geist und Stoff, ist das getrennt, jetzt sehen wir das nicht mehr, das Geistige. Das konnte er aber mit seinem zweiten Gesicht natürlich sehen. Wieso hat er aber ein zweites Gesicht? Weil er ihn durch seine schweren Krankheiten einen gelockerten Enterleib hat. Das sagt ja auch, glaube ich, Rudolf Steiner, dass gelockert war.
Ja, ja.
Dadurch kommt sein eigener Ätherleib in Kontakt mit dem Weltenäther, mit dem Planetenäther, nimmt dort was raus und danach, dass er gelogert ist, hat er die Inversion der Zeit, das Erlebnis, dass die Zeit von der Zukunft kommt. Das hat er auch. Und so ist er der geniale Forscher der Zukunft. Der uranische Forscher hat die Fähigkeit, in dem Fall eben auch körperlich, weil es so bedingt. Aber zum Tod hat er gut immer eine Beziehung gehabt. Das habe ich so auch jetzt da. Wie mit dem beschäftigt, habe gesehen, dass er 5-mal ganz schwer krank war.
Ja.
Und eben nicht zufällig. Und dass er gerettet wurde, ist der Mars. Der Goethe konnte nicht sterben. Das war gar nicht möglich. Mit dem Mars kann man nicht sterben, außer im Alter. Also der das Glück hat er natürlich auch gehabt. Das Horoskop hat er sich sehr genau gegeben. Und was ich jetzt vorlesen wollte, ist, weil, das habe ich gefunden, und da haben wir gedacht, sehr interessant, eben, er hat die Zeit von der Zukunft erlebt. Da schreibt der Goethe an Knebel 1814. Er sagt, ich habe meine Sachen geschrieben als Nachtwandler. Also mit dem zweiten Gesicht. Nun ritt ich auf dem Fußpfade nach Drusenheim und da überfiel mich eine der sonderbarsten Vorahnungen. Ich sah nämlich nicht mit dem Auge des Leibes, sondern des Geistes, mich, mir selbst,
dem Wehege zu Pferde wieder entgegenkommen, und zwar in einem Kleide, wie ich es noch nie getragen. Es war hechtgrau mit etwas Gold. Sobald ich mich aus diesem Traume aufschüttelte, war die Gestalt ganz hin. Sonderbar ist jedoch, dass ich nach 8 Jahren in dem Kleide, das mir geträumt hatte und das ich nicht aus Wahl, sondern aus Zufall gerade trug, mich auf demselben Wege befand, um Friederik noch einmal zu besuchen. Du wirst das sicher kennen. Ich habe das noch nie gelesen. Ja, ja. Ich glaube, es ist dann Wahlverwandtschaften oder so. Aber das ist nur eines von vielen. Also er hatte das zweite Gesicht, er hat das gesehen. Und das ist für einen Vorstellenden, der hat diese Fähigkeit, das anders anzuschauen, wie jemand, der also nur genau schaut, weil genau reicht ja nicht aus. Du hast schon öfters gesagt, das einfache Beispiel ist aber sehr illustrativ. Ein Stein fällt nach unten, wir sehen den Stein, er plumpst auf, aber wir sehen nicht die Fallgesetze mitfallen. Genau. Und das hat aber der Goethe genau, das Ideelle, das hat er eben auch gesehen. Sonst wäre er nicht so genial. Das macht seine Forschungsmethode eigentlich aus. Und ja, ich schaue noch, was ich noch habe, was ich noch nicht gesagt habe. So. Ja, im Zeichen der Jungfrau, immerhin zeigt die Sonne unser ewiges Selbst in seinem derzeitigen Entwicklungszustand an. Und da wohnt die äußere weltliche Persönlichkeit. Das andere haben wir gesagt. Ja, dann habe ich es ja gerade. Ja, es gibt nur einiges, das können wir uns sparen. Jetzt haben wir das gesehen. Wie großartig das alles ist. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Zum letzten Punkt, der einem ein bisschen eigenartig erstmals vorkommt, wenn man sieht, nämlich wir haben noch nicht die Venus besprochen. Und die Venus in einem männlichen Horoskop, also die Venus steht hier auf 26 Grad Jungfrau, ist die Venus. Und in einem männlichen Horoskop ist es eben der Bedeuter für den Frauentyp. Und Frauentyp heißt, das heißt, welche ätherische Schwingung. Das ist jetzt ganz wichtig. Für einen Mann ist es so, wenn, in dem Fall ist es ein Erdzeichen, das im Erdzeichen steht, käme auch noch Stier oder Steinbock in Frage, aber zuerst einmal die, dann ist es so, dass eine Frau in Frage kommt, die auch Planeten hat in der Jungfrau, also die Sonne, den Merkur oder die Venus, weil es sind ja persönliche Planeten gefragt. Also wenn da jemand den Uranus hat, das nützt nichts. Also innerseelische Planeten. Das sind innerseelische Planeten, also die uns innerlich betreffen, nicht generationübergreifend oder Zukunftsperspektiven. Wenn jetzt der Mann, also die Venus da drin hat, dann merkt er sofort, wie jeder Frau noch längstens 5 Minuten wahrscheinlich braucht, ist das gar nicht so lang, man merkt es eben gleich, das ist der Typ, den man will oder nicht will. Unabhängig, ob das dann harmoniert. Aber das ist die Erdqualität. Und die Erdqualität in dem Fall ist etwas Beständiges, Verlässliches und seelisch Loyales. Ja, Erdzeichen wird immer loyal sein, das kann nicht umfallen. Weil das ist ein ganzer Stolz von einem Erdzeichen, dass es verlässlich ist. Die anderen können auch was anderes. Das kann das Erdzeichen nicht, das ist nicht so beweglich. Aber ich kann eine Zusage machen. Weil ich fall nicht um. Also das ist für den wichtig, eine loyale Frau. Also nicht eine, die vielleicht eben andere Eigenschaften hat, sehr vielseitig irgendwie ist geistig, das hängt auch mit der Jungfrau zusammen, aber gewisse Verlässlichkeit auch. Also die Venus steht in der Jungfrau. Generell ist der Venus-Typ als Frauentyp wenig erotisch, wenig sinnlich. Vernunft herrscht über die Triebe und über die Sinnlichkeit. Also das ist ein nüchternes Zeichen. Ein genaues Zeichen, kundig in Wort und Schrift, also Schrift ist natürlich sowieso, weil es ja vom Merkur beherrscht ist, das große Thema. Leicht spröde, unerotisch. Erotik ist für die Jungfrau, das versteht sie nicht, was das ist, weil, also, es ist wenig entwickelt, eben weil es ein Vernunftszeichen ist und da lebt man in der Vernunftswelt und nicht in der Triebeswelt. Ja. Und sie steht im 10. Haus, eine Frau aus der Gesellschaft, also vergleichbar mit Goethe, so Aristokratin, vielleicht am Hof irgendwo beschäftigt, so in der Richtung, die einen Salon hat und so weiter, könnte man sich vorstellen. Das ist alles ganz ausgezeichnet, also könnte bei einem Fester sein, wenn nicht, wenn hier der Goethe ernst gemacht hätte, da jetzt wirklich ernst gemacht, das macht ihn ja so sympathisch.
müssen wir sagen. Dass er jetzt dieses wunderbare Bild noch bereichert hat durch eine exakte Opposition. Ja, das ist das Richtige, so ich glaube, das dürfte so passen. Ja, ich glaube, es stimmt jetzt so. So, dann zeige ich mal da. Ja, durch Opposition. Also, das Böllsche Horoskop, ein einziger Traum und dann ein Schnitzer. Was ist da passiert? Also, wenn man das erste Mal sieht, sagt man sich, wieso kommt der Hacker da rein? Also, man hat da nicht aufgepasst, oder was hat er denn da gemacht? Also, man denkt sich, das gibt's nicht. Eine exakte Opposition, gerade genau. Ja. Also, bei der Opposition sind zwei Planeten beteiligt. Die Venus, also seine Frau, seine Geliebte, also nicht die Mutter, nicht das Mütterliche, sondern das Geliebte, seine Geliebte und der Jupiter, der das neunte Haus herrscht. Also wenn jetzt der Goethe, der auch viel gereist ist, nehmen wir mal Reise her, muss keine sein, aber nehmen wir mal einen her, der Jupiter ist auch der Reiseplanet. Wenn der jetzt zu einer Frau, also auch getroffen hat, die ihm halt gefallen hat, sagen wir, in Marienbad oder wo, dann war es so, der hat ihm gefallen. Und jetzt kam schlagartig der Raketenstart, also wie bei Silvester, ist aufgestiegen in die höchsten Gefilde, Jupiter nahm das Haus in die geistige Welt, dort wo die Jungfrau Sophia ist, die göttliche Sophia, und das ist ja was Weibliches, seine Schwesterseele. Also Schwesterseele ist ja ein großes Thema überhaupt bei Menschen. Er hat seine Schwesterseele gefunden. Und da war er so entzückt, was Größeres gab es in seinem Leben auch nicht, dieses Erlebnis. Das Weibliche, den Hintergrund des Weiblichen. Mhm. Und er nennt sie so, das ewig Weibliche sind und sind. Und dort hat es ihn hingezogen. Also das war ein Glückszustand, den wir gar nicht nachvollziehen können, weil, und das ist das Interessante, die Opposition hat sich so stark anziehen. Opposition zerstört sich nicht, das ist der zweite Schritt. Der erste ist, es gibt keine stärkere Anziehung, wie bei der Elektrizität ist ja auch so, wie Venus-Jupiter. Jetzt ist er mit dem Jupiter aufgestiegen, da hat er das größte Glück gehabt. Der Hintergrund des Weiblichen. Also wenn er die Frau gesehen hat, hat er die Haare gesehen, gerochen, natürlich die Augen, das Weibliche wieder so schön modelliert, das hat er alles erlebt, aber die Frau hat er gar nicht gesehen. Er hat hinter dem Weiblichen den Urgrund des Weiblichen gesehen. Es war also wirklich ein großes Erlebnis. Es war also ein Flächenbrand. Aber Opposition heißt in dem Fall Scheinleben und Strohfeuer. Es war schnell vorbei. Und der Goethe war wieder herunter, weil es geht ja nicht anders mit einer Opposition, kann sich das nicht ausgehen. Dann was hat er gemacht? Er hat den Merkur da genommen und hat so weitergemacht wie bisher. Er war ja schon im 9. Haus herum, nicht? Das ist ja das Haus da. Und hat es eben der Dame nun in dieser sublimen Art die Briefe geschrieben. Was? Nee, nicht stimmt. Also wie man halt schreibt, so idealistische Briefe, alles platonisch. Da war nicht viel sinnlich, natürlich, aber es ist ja kein sinnliches Zeichen. Platonisch. Es war wirklich eine sehr schöne Zeit, das wird auch zurückgeschrieben, auch wieder so unverbindlich platonisch, da kann man sich kaum in die Haare geraten oder sonst wohin geraten. Und nach einer Zeit war es halt aus. Und dann hat er gleich wieder angefangen. Der Goethe, das schreibt er selber, ich werde das dann gleich vorlesen. Also was ganz Einmaliges. Und wie er das bearbeitet hat, das zeigt deutlich wieder seine Skorpion-Signatur. Das Skorpionische ist ja ein Feuerzeichen, ist ja ein Wasserzeichen. Und das Wässrige ist der physische Träger des Fühls, überhaupt des Seelenlebens. Also weil es eben diese Schwingung hat. Das hat ein anderes Element, hat er die Schwingung nicht. Also Feuerzeichen, da ist keine Schwingung da, kein Gefühl da. Das ist ein heftiges Aufladen da, dann ist es aus. Gut, die Schwingung ist ja da. Aber das Skorpion ist in das Zeichen Stirb und Werde, ist verkürzt jetzt gesagt, da könnten wir jetzt wieder lang drüber reden. Stirb und Werde, er will es bis zum Letzten auskosten, zwar das Glück, aber noch mehr das Leid. Er will leider wissen, also das Leid bis zur Grenze und dann noch mehr. Er will wissen, was ist das Leid, wenn ich hinter das Leid schaue, was wird aus dem Leid, das verwandelte Leid, das sollte der Goethe wissen. Und Dom hat er nicht locker lassen und hat es ausgekostet bei seinem, also damit bis zum Letzten. Er hätte früher schon merken müssen, das spießt sich, hat er aber nicht. Und da sehe ich, das kommt, weil es ist nämlich so, der Aszendent ist jene Art, wie man das Leben betrachtet, das ist eine Brille, eine Färbung, also eine Farbnuance, mit der betrachtet man alle Häuser und alle Geschehnisse. Die Häuser haben nicht eine Eigendynamik und nichts Statisches. Also wenn ich jetzt ein Fisch bin und ich schaue aufs zweite Haus, das Haus des Stiers, dann interessieren mich keine Immobilien, kein Geld, keine Investitionen, sondern ich will was bewahren und Substanz schaffen. Was ist das für ein Fisch als Künstler? Zum Beispiel sein Repertoire als Sängerin. Mhm. Eine Sängerin hat ein Repertoire, die will auch Substanz schaffen. Aber man darf nur das materielle Ding. Die meisten sind halt das Haus, Vermögen, Geld, und das kommt herab sein. Aber man muss das so sehen. Und so sieht aber der Aszendent jedes Haus, das zu ihm passt. Und der Skorpion will immer wieder, der rennt immer wieder an, weil er ein geistiges Zeichen ist, das geistigste Zeichen irgendwie, und vor allem das Nervensystem hat dazu. Das hat der Stier nicht, der hat kein Nervensystem, also ist er ganz schwach ausgerüstet. Das Gegenzeichen haben immer das, was die anderen nicht haben. Und deshalb hat er die Kraft bis zum Letzten, das durch. Andere hat die Kraft, ich würde sagen, also ich meine, das ist immer, geht über meine Kraft, dass ich da bis zum Letzten das Leid aus. Aber jetzt will das Leid auskommen. Und die Freude natürlich auch, die Freude hat er schon da oben, mal kurz. Aber das Leid ist halt länger. Also das ist eine ganz eigenartige Position. Aus der wird man also nicht gleich schlau. Aber, also, nach einer gewissen Zeit sieht man, um was es eigentlich geht. Weil der Goethe war da sehr stark eingefahren in eine Pflicht und in ein Commitment. Also er hat viel Verantwortung gehabt, es war eine Routine, höchste, und der Saturnmensch, der erlebt alles wirklich mit tiefem Ernst und Pflichtgefühl. Also das ist keiner, der was leicht nehmen kann. Dann hat er die Arbeit und da ist wieder die Jungfrau. Erdzeichen, Saturn, das heißt Routine. Im Juristischen war ja alles seine Arbeit. Und da wäre er natürlich auch alt geworden. Der hat das Künstlerische, das passt alles. Aber der Goethe hat sich was gegeben, das ist wirklich mutig. Noch dass er so exakt ist, das hat er wirklich ganz genauso aufgestellt. Er wollte eben was Flüssiges haben, was immer alles durchbricht. Er wollte ganz flüssig werden. Und das ist er nur durch das Weibliche geworden. Weil da ist er aus seiner Souveränität als Herr, der jemand darstellt, und das als anerkannter Künstler rausgerissen. Er war ein Pubertierender. Also das, er war ganz, ein 16-Jähriger, sein ganzes Leben, bis 74 in der Gleichungsschule, war der immer auf 16, 17-Jährige vorhin aus. Das ist immer größer geworden. Also der Goethe, der hat nicht nachgelassen, weil er gesagt hat, es ist so schön, wenn die eine Verhältnis noch im Brennen ist, das andere schon neu ist, das sind die zwei Lichter am Himmel, Sonne und Mond, so schön ist das, der lässt es dann gleich vor. Und weil er Pubertierender war, ist er so jung geblieben, der hat er immer Misserfolg gehabt. Und da hat er ja keinen Erfolg gehabt. Weil er nicht so in die geistige Welt katapultiert, aber dann war es halt nichts. Und da hat der Herr Goethe nichts anrichten können. Da war er machtlos dagegen. Hat aber immer mehr das Weibliche erlebt. Dadurch hat er aber seine Seele, so schreibt er auch selber, von dem Unreinen befreit. Er schreibt es genauso, wie wir es vorletztes gesagt haben, und seinen Geist selbst entwickelt. Und so nennt er es auch. Es ist sensationell in seiner Zeit. Weil er hat da ganz tief reinschaut in die Welt natürlich. Weil da oben sieht man tief rein und das Leid kommt dazu. Da gehört auch das Leid sehr geschätzt, das sagt er. Also er war diesbezüglich kein westlicher Mensch, weil der Westen Leid, Tod gibt es im Westen nicht, also den gibt es mehr im Osten. Also da hat er sich mit dem, obwohl er sonst nicht so war, und umsteht. Und da möchte ich jetzt eine andere, bevor ich jetzt das Ereignis schildern möchte mit 74, möchte nur schauen, weil irgendwas habe ich mir da noch aufgeschrieben, was auch so lustig ist. Und zwar, ich glaube, das müsste da irgendwas sein. Ja, aber die Frau von Stein schreibt da, ich kann mir die Bedeutsamkeit, die Macht, die diese Frau über mich hat, anders nicht erklären, als durch die Seelenwanderung. Ja, wir waren einst Mann und Weib, nun wissen wir von uns, verhüllt im Geisterduft. Nun wissen wir von uns, verhüllt im Geisterduft. Aber ich habe noch was anderes aufgeschrieben. Ja, da. Christiane Wulfius.
Ja, das ist nicht erkennen, aber das ist diese, ja, diese so Natur,
das ist dieses Mädchen, das er sich ich im hohen Alter
erlebe.
Also, ich habe mir die Horoskope von 10 Frauen angeschaut, von Goethe, wo die Geburtszeiten, und es war kein einziger, auch nur entfernt, dass irgendwas möglich gewesen wäre, für eine Dauerbeziehung, auch mit der nicht. Es war ein Quadrat von 26 Grad Zwilling zu, also von 6 Grad Zwilling zu 6 Grad seiner Sonne im der Jungfrau ausgeschlossen. Ein Quadrat zwischen zwei Sonnen kann man gleich vergessen, da streiten die Leute den ganzen Tag und kommen noch nicht zusammen. Und da schreibt jetzt der Goethe, also, im Alter bekannte er, es ist eine sehr angenehme Empfindung, wenn sich eine neue Leidenschaft in uns zu regen anfängt, ehe die alte noch ganz verklungen ist. So sieht man bei Untergehen der Sonne gerne auf der entgegengesetzten Seite den Mond aufgehen und erfreut sich an dem Doppelglanz der beiden Himmelslichter. Also, ich will es dabei bewenden lassen und möchte jetzt Ihnen was vorlesen von aus diesem Buch, das sich eigentlich mit den Mondnoten beschäftigt, aber die Mondnoten nicht näher bespricht, also es ist kein richtiges Mondnotenbuch, aber da ist jetzt das Ereignis drin von dem vierten Mondnoten, der hat verschiedene Aspekte, aber einer, und das ist ja immer der wichtigste, bei Männern ist ja das Weibliche immer das Wichtigste. Es gibt ja nichts Wichtigeres im Leben als die Frauen. Das ist nämlich jetzt so, man sieht oft Männer, wo man sich sagt, der interessiert sich für Frauen überhaupt nicht. Nehmen wir mal her, den Rupert Murdoch oder so, also so der Pressemagnat und so. Also die arbeitet Tag und Nacht Frauen und was Weibliches. Also sieht man von der Weiten so, der ist undig. Das Einzige, was ihm interessiert, sind aber Frauen. Und der kann aber Frauen nicht beeindrucken, weil er ist einfach nicht so redegewandt oder vielleicht ist er halt nicht so, weiß nicht, der Charmeur oder was immer. Und der beeindruckt einfach mit dem Geld. Der sagt, wie so viel Macht, das ist seines, wie er beeindruckt. Wir dürfen nicht glauben, der geht an dem vorbei. Weil das ist die zentrale, es gibt keine größere Macht wie die Sexualität. Kann sie jemand noch so hinein? Das ist die größte. Nur kann es verwandelt werden. Das ist klar. Gibt es ja einen Verwandlungsprozess. Aber auch beim Goethe war das Weibliche immer das Wichtigste. Das sagt er ja auch, dass das das wichtigste Thema war. Aber er lebt es halt nicht roh aus, sondern halt durch eine gewisse Überwindung auch, er lernt was dabei. Aber das muss man immer dazu denken, weil sonst glaubt man ja, der Goethe, der war schon so alt und hat keiner mehr angeschaut, hat er aber nicht. Er hat sehr wohl den Blick auf die Dame, auf die Ulrike geworfen. Also Ulrike Lebetshoff. Und da will ich das nur vorlesen. Ja, also ich will Ihnen das vorlesen. In dieser Zeit hat er mit einigen zu kämpfen gehabt, auch mit der Krankheit. Und dann steht da, nun, es ist, sein Seelenleben wird überstrahlt von einem anderen Begegnung. Es ist die mit einer jungen Frau, welche gleichsam reine Gegenwärtigkeit verkörpernd mit ihrer Anwesenheit für die folgenden Monate wie ein überheller Stern seinen inneren Himmel beherrschen sollte. Wir sprechen von Ulrike von Lebetshoff, die in Begleitung ihrer Mutter und zweier Schwestern unterwegs der Dichter schon als 17-Jährige bei seinem Kuraufenthalt in Marienbad und Karlsbad kennengelernt hatte. Goethe ist also jetzt 74. Bereits im Vorjahr ist die väterliche Zuneigung wohl in eine leise Verliebtheit umgeschlagen. Aber jetzt erst bei der Wiederbegegnung in Marienbad bricht sich der klimmende Funke seine Bahn. Ein Flammenbrand entsteht, ein überwältigendes, allumarmendes Liebesgefühl, das sich unaufhaltsam in seiner Seele ausbreitet. Ein Gefühl, das ihn so machtvoll und ausschließlich beherrscht, dass der Gedanke einer Heirat auftaucht. Also sie war 19 jetzt, also schon relativ alt für Goethe, mit 17 oder 17. War das ja aufgeschlossen, seine Zeit voraus. Ein Gefühl, das ihn so machtvoll und ausschließlich beherrscht, dass der Gedanke einer Heirat auftaucht. Und rasch beschlossene Sache ist, der Herzog Karl August höchstpersönlich wird als offizieller Brautwerber ausgeschickt, um bei der Mutter Amalia von Lebetshoff um die Hand der Tochter anzuhalten. Man erbittet Bedenkzeit, schließlich wird die Werbung abgelehnt. Es ist nicht völlig klar, warum und so weiter und so weiter. Aber später steht dann Ulrike von Lebetshoff, der noch ein langes, erfülltes Leben ohne Mann an ihrer Seite beschieden sein wird, hat immer betont, dass es von ihrer Seite nur väterliche Verehrung gewesen sei. Keine Liebschaft war es nicht. Geht noch so weiter. Es würde beim Belächeln bleiben, wenn dies alles wäre. Doch indem Goethe überstürzt abreißt nach der erfolglosen Werbung, beginnt ein innerer Prozess in seiner Seele. Durch den zerreißenden Schmerz hindurch, kündigt sich eine neue Schöpfung an. Ein Dichtwerk ist am Entstehen in den folgenden Tagen und Wochen. Goethe verarbeitet das, was durch die Beziehung zu der jungen Frau in seinem Gemüt lebendig geworden ist, Auf einmal stehen ihm andere Klänge und Töne zur Verfügung. Eine Höhenweite und Frische des Empfindens, eine künstlerisch und sprachlich meisterhafte Durchdringung verschafft sich Geltung, wie sie nur in den bedeutendsten seiner Schöpfungen anzutreffen ist. Noch heute kann sich er überhaupt Sinn fürs Poetisches hat, erschüttern und anregen lassen von diesem Werk. Die Elegie, also die Marienbad Elegie, muss das sein. Ja, also es geht dann weiter, ich will nicht alles verlesen, noch ein paar Sätze vielleicht noch. Ja, und so hat der Goethe das immer empfunden, kein Mittel soll helfen, die Pein allein soll Stärkung und Mittel sein. Und so geschah es, es war geschehen, von einem Götterkind, frisch und schön, war das liebende Herz entbunden. Also von seinem Herz war das entbunden. Es war schwer hergegangen, doch die göttliche Frucht war da, um eines geistig-seelische Geburt also, zu erreichen. Das schreibt uns ein Freund Zelter. Es erscheint ihm in der Verbindung von Frische der Fantasie und künstlerische Vollendung als das Schönste, was er jemals von Goethe aufgenommen hat. Das waren die Gespräche mit Goethe und eben diese Marienbad der Elegie. Und die sehnsüchtige, unauslöschbare, allen Weltbezug verschwinden machenden Liebe, die nicht erfüllt werden kann. Seelenraum, also an den Stellen, an denen die Elegie ihren Höhepunkt zustrebt, erweitert sich der subjektive Seelenraum in ein welthaft überweltliches, ein geistiger Einschlag. Ich will es Ihnen nicht vorlesen, Sie kennen es eh wahrscheinlich, oder, aber so spitzt er das ab. Ja, wir sind jetzt schon fertig. Ja.
Unterwegs.
Ja, sehr schön. Ja,
fertig, servus.
Ja, wir sind eh schon fertig. Ja. Ich wollte nur was vorlesen, aber. Du hast ja recht gut gehalten.
Bist du noch
klein,
oder?
Ja, ich wollte nur. Ja. Hast du noch 2 Minuten?
Ja.
Ja. Ja. Ich wollte das noch vorlesen, weil Goethe hat jetzt das Stück aus der Sulaika gewidmet der Christiane Wilpius.
Ja.
Und da wollte ich ihm noch das in 1000 Formen vorlesen, weil das ist eine Zwischenunterschrift. An die Christiane Wilpius ist es gerichtet. In 1000 Formen magst du dich verstecken, doch allerliebste, gleich erkenne ich dich. Du magst mit Zauberschleiern dich bedecken, Allgegenwärtige, gleich erkenne ich dich. An der Zypresse reinstem jungen Streben, allschön Gewachsene, gleich erkenne ich dich. In des Kanales reinem Wellenleben, als Schmeichelhafte, wohl erkenne ich dich. Wenn steigend sich der Wasserstrahl entfaltet, allspielende, wie froh erkenne ich dich. Wenn Wolke sich gestalten, umgestaltet, allmannigfaltige, dort erkenn ich dich. An des geblümten Schleiers Wiesenteppich, allbunt besternte, schön erkenn ich dich. Und greift umher ein tausendarmer Epich, o allumklammernde, da kenn ich dich. Wenn am Gebirg der Morgen sich entzündet, gleich allerheiternde, begrüß ich dich, dann über mir der Himmel rein sich ründet, all Herz erweiternde, dann atm ich dich. Was ich mit äußerm Sinn, mit innerm kenne, du Allbelehrende, kenn ich durch dich. Und wenn ich Allahs Namen 100 nenne, mit jedem klingt ein Name nach für dich. Also danke, gell? Der Kommensatz.
Da ist eine Quelle gewesen. Da ist eine Quelle
gewesen. Ja, ja. Danke. Ja. Ja, ich habe eh keine Bedenken, dass du mich ansteckst. Nee, überhaupt nicht. Ich bin so gesund. Und dann steckst du mich ja nur mit der Liebe an. Jetzt haben wir gerade.
Ciao.
War ja ein schöner Abend. Ein liebes Abend.
Vielen Dank.
Geht's dir gut einigermaßen?
Na ja, nein. Sehr schwach momentan. Sehr schwach. Und schwitze, ich weiß nicht, woher das Schwitzen kommt. Richtige Ausbrüche.
Ja, da kann sich was auftun jetzt bei dir. Ganz so in, ich meine, nichts Negatives, sondern